Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Episode unseres Podcasts. Heute ist wieder dabei für euch der Tobias Hösel
und die Anita Lewinski.
Und zum ersten Mal haben wir einen Gast dabei.
Nämlich unsere Tischpflanze Gerlinde.
Nein, doch natürlich, die ist auch immer da. Aber heute extra für euch haben wir die Elli eingeladen.
Hallo, mein vollständiger Name ist Elvira Elzer und ich bin Organisator von der Konichi.
Okay, Organisatorin jetzt, aber nicht Hauptorganisatorin. Ich glaube, so einen Posten gibt es bei euch gar nicht, oder?
Nein, wir sind ein Team von 11 Leuten. Und ich bin zuständig für Nebenevents, für Ehrengäste und noch diverse andere Sachen, zum Beispiel Beantragungen beim Ordnungsamt oder dergleichen.
Naja, und wie wir da drauf gekommen sind, jetzt die Elli hier mit dazu zu holen, das hatten wir ja schon beim letzten Podcast angedeutet. Also wir wollten es ja eigentlich auch schon beim letzten Mal machen, wo du dann bloß im Urlaub warst, weil nämlich ja dieser Blogpost, den du ja damals initiiert hattest über die GEMA, ja doch etwas größere Wellen geschlagen hatte. Und da dachten wir einfach, okay, also du kannst was zur Konichi sagen, du kannst was zur GEMA sagen, also machen wir doch einfach mal so eine Art Themenabend. Also das ist jetzt hier quasi so ein Podcast etwas aus der Reihe. Es wird jetzt dieses Mal wenig um Online-Themen, um restliche Vereinsthemen gehen, sondern hauptsächlich halt, wie gesagt, um die Konichi. Und dann werden wir auch noch ein bisschen ausführlicher auf das Thema GEMA einsteigen.
Die Konichi gibt es ja schon relativ lang. Wie lange bist du denn schon dabei?
Ich bin seit Anfang an dabei, also seit 2002 in Ludwigshafen und war damals noch kein Orga in dem Sinne, sondern hatte einfach nur einen Bereich. Und zwar hatte ich die Animex Bar, die Konichi Bar, wer sich erinnert, habe ich geleitet, beziehungsweise alles organisiert, die Drinks, die Cocktails kreiert und serviert.
Und damals warst du auch noch im Cosplay unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere.
Stimmt, also ich bin ja zum Animex gekommen und somit zur Konichi, indem ich auf die an die Magic damals gegangen bin und da war gleich meine erste, als ich die ersten Bilder gesehen habe, ich muss im Cosplay kommen. Und das hat aber, nachdem ich dann bei der Konichi eingestiegen bin, nicht mehr lange vorgehalten. Also ich habe dann.
Aber es ist ja so ein bisschen hängen geblieben, weil irgendwie, so wie ich das verstanden habe, also du hattest ja Asuka Sayo Langley damals gecosplayt und also angeblich waren ja die Gainax-Leute davon durchaus auch recht angetan, so habe ich das zumindest in Erinnerung.
Ja, das ist eine witzige Geschichte. Und zwar hatte ich mir damals, Asuka war ein Charakter, der mir immer gefallen hatte und ich hatte die Haare auch so. Und dann hatte ich den von Gainax, den Studiochef, getroffen und auch den Zeichner von Asuka damals. Und der hat gesagt, Mensch, du siehst so aus wie, und dann haben sie mir das Kostüm geschenkt. Und war natürlich dann ganz begeistert, dass es auch gepasst hat.
Ach so, hattest du das dann auch mal auf einer von den nächsten Konichis an, oder?
Ja,
Genau, ich erinnere mich vage.
Ach so, das wusste ich gar nicht. Also du hast das tatsächlich geschenkt bekommen. Ja. Das ist ja furchtbar niedlich.
Ja, vor allen Dingen, weil sie haben immer gesagt, ich sehe aus wie Asuka und benehme mich wie Misato. das habe ich auch schriftlich auf einem signierten Hemd. Aber nachdem ich keine schwarzen Haare habe, habe ich dann halt das Asuka-Kostüm geschenkt bekommen.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal zeitlich noch ein bisschen weiter zurück, nämlich bevor es die Konichi eigentlich gab. Sie ist ja 2002 dazugekommen und die Planungen liefen ja seit 2001. Der Animex ist ja sehr viel so entstanden, quasi wir brauchen das, weil das gibt's auch schon, also und wir brauchen auch sowas. Und so ist halt, damals hatten wir die Tsunami mit dazu genommen, einfach weil ein Verein braucht eine Zeitung und deswegen brauchen wir die Tsunami. Und irgendwann hatten wir uns gedacht, okay, wir brauchen auch eine Convention und die wollen wir auch groß machen, aber wir hatten noch keinen Namen. Und jetzt weiß ich gar nicht, inwieweit wisst ihr noch, wie der Name zustande gekommen ist?
Ja, eigentlich relativ simpel. Also natürlich wurde viel hin und her überlegt, mit Animex-Bezug und dergleichen.
Ja, aber es waren auch solche Begriffe wie Animotion Gespräch oder die Animexpo.
Aber am Ende war es eigentlich relativ simpel. Konichi und also Konichiwa und Convention.
Ja, und vor allem, es war ja nicht bloß die Convention, sondern es war Konichi. Ja. Weil es unsere erste Convention war, ist Ichi dann noch dazugekommen. Und deswegen, wir hatten bei der zweiten auch, glaube ich, mal ganz kurz diskutiert, ob wir es da nicht einfach umbenennen sollen in Conni, also die Conni. ich glaube, das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Ist wahrscheinlich auch ganz gut so.
Ja, das stimmt allerdings. Also inzwischen hat sich ja der Name etabliert, obwohl einige dann immer noch Nietzsche sagen.
Naja, gut, dieser typische Hang, alles immer abkürzen zu müssen. Ja. Die Anni ist natürlich immer blöd, das ist ja etwas Missverständnis hier im Raum.
Ja, Aber die Animagic wird ja jetzt auch immer schon Annik genannt. Das finde ich
Annik? Ganz, echt? Ja, das habe ich noch gar nicht gehört. Ich kenne immer die Anni.
Ja.
Ich muss mir dann halt überlegen, welche Anni jetzt gemeint ist.
Ich kenne das inzwischen halt mit Anni und C hinten dran. Aber ja, es spricht halt keiner so okay aus. Und bei der Animuck sagen die meisten Muck, was ich persönlich sehr niedlich finde. Das gefällt mir, ich weiß nicht warum.
Naja, und die Max, aber das, ich weiß nicht, ich habe da immer die Assoziation zu irgendeiner seltsamen Modemarke und das, ich weiß nicht, also ich finde Maxler irgendwie etwas, nee, muss nicht sein.
Ja,
Animaxler ist toll, aber Maxler, ist, das klingt so ein bisschen pöbelnd, ich weiß es ja nicht. Also.
Ich hatte mir überlegt, als ich meine Brille gekauft hatte, stand ich auch vor einem sehr schönen Modell von Max. Ja, und habe mir gedacht, das passt ja gut. Animax, super. Fand das urkomisch. Habe dann aber doch eine andere genommen.
Na, und die Herrenkollektion ist dann der Max Man, oder?
Genau.
Nee, also es ging halt mit dem Namen ewig hin und her und irgendwie, ja, es gab dann halt die zwei Fraktionen und dann kam halt plötzlich Björn mit diesem Schlichtungsvorschlag Konichi und so her und das hat dann eigentlich allen nicht so toll gefallen, aber es hat auch keinem so richtig missfallen und dann ist man halt so, naja, demokratisch auf den Konsens dann gegangen und hat Konichi dann genommen.
Ja, zumal ja die Organisation an sich, das war ja alles Learning by Doing, vor allen Dingen dann halt vor Ort.
Ja, also hatten wir damals eigentlich überhaupt geplant vorher? Also es ist
den Eindruck hat es nicht gemacht, also meine Bar war geplant.
Also gut, irgendwie hat es ein japanischer Gast hergeschafft. Also das war zwar auch alles etwas chaotisch, wie das gelaufen ist. Damals war ja noch der Joachim dann unterwegs, ja, der, sagen wir mal, also irgendwie in der Gesamtsumme doch eine gewisse gute Bilanz hatte, uns japanische Gäste zu beschaffen, wenn auch nicht immer abgesprochen. Also das war dann schon so, ich weiß noch, 2003 war das dann irgendwie so plötzlich das Problem, da ist ja dann Ema war ja dann schon mit dabei, mhm, und wollte natürlich irgendwie einen Zeichner irgendwie präsentieren, der auch irgendwas mit Ema zu tun hatte, während Neon Genesis Evangelion war ja bei Carlsen. Mhm. Also und dann ganz plötzlich hieß es, Joachim hat Anno eingeladen.
Ja.
Und dann so alle, Moment, wie, das war nicht abgesprochen, dass er den einlädt und was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir können ihn ja nicht mehr ausladen. Oder, das geht ja auch nicht gut. Er kam ja dann auch gar nicht, aber, ja, aber es kam trotzdem. Ja, aber die Videobotschaft
war sehr nett.
Genau, also das war schon so etwas chaotisch und
aber ja, es war interessant, zumal für die Besucher natürlich, das war dummerweise die erste und letzte Konichi, wo es fast nur durchgeregnet hatte. Als wenn Sonntag dann mal 5 Minuten Sonne hatte, hat der ganze Saal gejubelt. Das war ein Ereignis. Aber vom Prinzip her, alle hatten Spaß. Also da fiel es, glaube ich, das hat gar nicht gestört, dass das so ein Chaos war.
Ja, also es war auch so ein bisschen nerdig. Also noch
ja, das
also
stimmt.
Ich meine, es war ja auch die einzige Konichi, die dann wirklich komplett durchging von der Zeit her. Also das waren 24 Stunden und also um 5 Uhr nachts hat man immer noch Leute im Video Saal und im Games Room gesehen und also so, nachdem es jetzt so eine richtige Helferplanung, die war gab's damals auch
nicht.
Also ein bisschen gab es in Ansätzen und ich glaube,
wir hatten noch einen Helferraum.
Und irgendwie diesen Schieberegler, der dann irgendwie für die Helferplanung gedacht ist, der liegt jetzt immer noch bei mir im Keller, aber
ja, nee, wir haben dann im Endeffekt
also insofern, am dritten Tag war jeder total fertig am Ende und irgendwo, ich meine, man kennt das, wenn man irgendwie total fertig und am Ende ist, dann ist eigentlich alles irgendwo cool, also dann macht echt alles Spaß und dann ist man natürlich auch sehr empfänglich für solche Sachen wie dann Habba Habba Suit Suit. Ja. Das war ja
ja, das Beste war wirklich dann, wir haben aufgehört, irgendwas elektronisch zu machen und haben dann einfach Flipchart-Seiten genommen und jeder händisch beschrieben und das schönste Flipchart-Ding war, glaube ich, der Pennerplan für die Organisatoren, damit die irgendwann auch mal für 5 Minuten zumindest ein Auge zumachen. Ja, aber es war sehr lustig, vor allen Dingen auch für die Besucher. Das waren ja bloß 1700 Besucher über das ganze Wochenende. Das Haus war damals noch in einem brüchigeren Zustand als jetzt. Wir hatten dann das Problem, dass es reingeregnet hat und wir haben dann ganz kreativ ein Röhrensystem aus Müllbeutel gebastelt, der dann quer durchs Helferzimmer ging in diverse Eimer, weil die Eimer sonst immer in der Mitte standen und immer neue Löcher kamen.
Okay.
Ja, nee, das hat, und was ich da auch nicht bedacht hatte, was dann auch sehr unterhaltsam war, die Bar musste natürlich geschmückt werden und da haben wir uns dann hingestellt, haben Betttücher gekauft, haben die mit Sakura bemalt und das sollte natürlich glitzern, dann haben wir dann Glitzerstaub gekauft, haben erst mit Sprühkleber alles vollgesprüht, das Glitzerstaub drauf gestreut und ja, Das hielt nicht. Entsprechend haben alle Besucher, die bei der, auf der Konnichi waren, haben dann geglänzt wie kleine Feen.
Also ich war damals ja noch die Einzige wahrscheinlich gerade hier in der Runde, die mehr oder minder Besucher war damals. Ich glaube, ich hatte irgendwie ein Ausstellerticket, irgendwas habe ich gemacht.
Ach, du warst bestimmt Helfer, das ist da, die Helferrequisierung lief doch damals noch, dass man einfach Leute, die man kannte oder die irgendwie halbwegs kompetent ausschauen und reinkamen, kurz spontan gefragt hat, hey, hast du nicht Lust, Helfer zu werden?
Nee, ich war damals noch kein Helfer, das weiß ich noch. Aber ich war schon freitags da. Ging die Con überhaupt schon Freitag?
Ja, genau. Ja. Wir haben Donnerstag aufgebaut und Freitag ging es los.
Also auf jeden Fall war ich schon Freitag da, da erinnere ich mich noch dran. Und wir haben Freitagnachts, wie auch immer es dazu kam, auf jeden Fall spontan mit ein paar Leuten, die Lust dazu hatten, im großen Saal Karaoke gesungen. Das war auch sehr lustig. Ja, das war eine Runde von 15 Leuten oder so und wir haben das Stunden gemacht. Also war einfach nur Spaß. Also jetzt mal so aus Besuchersicht gesprochen.
Ja, und klar, und das Meme schlechthin, ich hatte es ja eben schon gesagt, war halt dieses Haba Haba Suzu. Also es hieß ja dann irgendwie, alle Leute waren im großen Saal und dann sämtliche Türen werden zugemacht. Leute, es kommt jetzt etwas auf euch zu. Und dann kam so dieser Song, den ich jetzt, ich hätte ihn gerne hier gespielt, bloß was leider nicht ganz so einfach ist, wegen GEMA und so weiter, kommen wir hinterher noch da drauf. Aber halt dieser Song mit diesem absoluten Nonsens-Text und dann heißt's, hey Leute, ab jetzt heißt's Karaoke, ihr singt gefälligst mit. Und dann ist der Chinnai so als Antreiber durch die Reihen gelaufen und hat die Leute dazu, sagen wir mal, also aufgefordert, um es jetzt höflich zu sein, sagen, gezwungen war es eigentlich, da richtig lautstark mitzusingen, immer Haba Haba Sut Sut.
Seba Huba Sat Sat.
Anam Anam. Anam. Und das... Wie gesagt, das dann am dritten Tag, wenn man eh schon völlig übermiedet ist, dann ist es halt so total partymäßig gewesen. Dann haben sich so spontane Polonesen dann gebildet durch den kompletten Raum. Und dann, ja, das war einfach so ein Meme, das hat sich dann die Jahre darauf noch ein bisschen gehalten. Und ist so gewissermaßen das, was jetzt Karamelldanzen ist.
Ja, jetzt mal, ich weiß noch, wir haben das dann bei der Animagic beim Animex-Stand öfters noch gebracht. Und dann haben sich spontan Polonesen gebildet. Das war vielleicht der Beginn der Polonesen auf Conventions. Ja. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, was die Besucher dann gar nicht mehr mitbekommen haben, wir haben dieses Learning by Doing war vor allem auch der Faktor Einkaufen. Donnerstag eingekauft, Freitag festgestellt, das und das brauchen wir noch mal eingekauft. Ich glaube, ein Helfer war nur unterwegs am Einkaufen und am Sonntagabend dann hieß es, ja, wir haben davon zu viel und davon zu viel. Und ich weiß nicht warum, wir hatten zwei Paletten Sahne, Sprühsahne.
Ich glaube, ich habe da so eine Vermutung, woher das kommen könnte, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, oder? Das war, glaube ich, ein anderes Meme, das eher so aus der Anime-Gear-Mailing-Liste gekommen ist.
Aber ja, und das endete dann in einer wilden Sprühsahne-Schlacht, was den Abbau verzögerte hatte und dann sich alles auf Montag verschob.
Na gut, also es war auf alle Fälle ein Erfolg in gewisser Hinsicht.
Ja, vor allen Dingen, weil wir durch diese Rekrutierung zum Beispiel, die Corinna Forke, die unsere Helfer betreut,
genau.
Die hat sich da sehr hervorgetan. Aber 2002 halt in Ludwigshafen haben wir das quasi aufs Auge gedrückt. Du bist jetzt die Con-Mama.
Genau, der Alex Feierabend, der war damals auch schon mit dabei, soweit ich weiß, genau. Oder? Also 2003 war er dann mit dabei und ich glaube, dass er da schon dabei gewesen ist. Weil ansonsten war es ja eher so, dass ich auch 2003 ein relativer Bruch an den Orgas gegeben hatte.
Ja, also der David Heinemann, der
war damals noch gar nicht mit dabei.
Er war aber vor Ort und wurde dann halt auch so ein bisschen mit reingezogen.
Ja, genau. Also es war ja so die Situation, dass die erste Konnichiwa in Ludwigshafen war noch so alles etwas klein und so und war finanziell ein ziemliches, naja, also ich weiß es nicht mehr, wie viel es war, aber es waren schon einige Tausend, die wir da minus gemacht hatten.
Es lag nicht an der Sprühsahne.
Ja, und ja gut, für uns war dann halt, glaube ich, so ein bisschen die Entscheidung, ob wir jetzt bei der Konnichi einen Gang runterschalten, was geheißen hätte, wahrscheinlich keinen japanischen Gast mehr zu machen, weil ich meine, das ist halt immer so ein bisschen der einzelne Kostenfaktor nach der Halle, der einfach am meisten reinhaut. Und oder halt jetzt einfach nochmal Flucht nach vorne zu machen. Und das war ja bekanntlich das, was wir dann gemacht hatten. Und das war dann auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dann mit reingekommen bin. Also ich hatte dann zusammen mit Lor dann sind wir dann auf EMA zugegangen und haben die gefragt, ob die da sich mit engagieren wollen, einfach damit wir mehr Geld haben, weil es war uns klar, okay, wir können da jetzt nicht in Ludwigshafen bleiben, sondern wir müssen uns da irgendwie was Zentraleres suchen und irgendwas, wo auch mehr Leute dann passen. Und was halt auch geheißen hat, dass wir jetzt dann zusätzlich Geld einfach mal brauchen, um das Ganze stemmen zu können. Und das war, muss ich sagen, eigentlich so eine der coolsten Aktionen, die ich jetzt so im Rückblick da irgendwie gelaufen ist. Das war halt so am Comic-Salon Erlangen, 2002 war das.
Ja,
stimmt, ja genau. Sein, die erste Konichi, die war ja noch im April irgendwann. Genau der Comic Salon Erlangen war dann danach. Mhm. Genau. Und da sind wir dann halt auf die zugegangen. Also ich kannte halt den Georg Tempel, den Effe da. Mhm. Und wir sind halt dann hingegangen. Hey, hättet ihr Lust da, uns vielleicht so ein bisschen Geld zu geben für die Konichi? Ja, wie viel hättet ihr denn gern? Also, ja, so 10.000 oder so. Ja, ist okay. Und also, gut, das Gespräch hatte insgesamt, sagen wir mal, 10 Minuten gedauert oder 15 Minuten gedauert, aber wirklich nicht länger als das. Und danach, also so aus dem Nichts heraus, dann quasi innerhalb von 10 bis 15 Minuten dann mal so eben 10.000, 15.000 Euro. Dann, das war eine lustige Aktion, dass das so spontan mal eben geht.
Ja, zumal die Verlage ja damals noch wirklich investiert haben, weil das alles noch quasi im Kommen war. Und da hatten wir wirklich eine gute Phase erwischt, muss man dazu sagen. Ja. Und ich selber war ja zu dem Zeitpunkt 2003 die meiste Zeit bei der Planung eigentlich in Australien, als ich wiederkam. Das war dann, ich glaube, 6 Wochen vorher. Und dann, ja, was ist denn jetzt noch alles zu tun? Ja, das und das. Und haben wir dann innerhalb von 6 Wochen dann nochmal
80%. Ja, das ist jetzt zwar auch richtig stressig, also jetzt quasi, ich schreibe mir quasi so auf die Fahne, dass ich einerseits EMA dann ins Boot geholt habe und zum anderen, dass ich halt dann auch quasi den Umzug von Ludwigshafen nach Kassel organisiert habe.
Ja, also da warst du quasi alleine, weil da war eigentlich keiner mehr wirklich da und die Leute,
genau,
die
dann später dazu kamen. Genau, und das ist das neue Orga-Team. Ich meine, da waren dann halt noch so Leute, ich meine, die man halt so kannte. Also der Thorsten Kleinstäuber war damals mit dabei, dann war Doc Sleeve war damals am Anfang noch nicht, später dann schon, der Johann Weber noch, dann, wie gesagt, die meisten, die jetzt das Team in Ludwigshafen gemacht hatten, die war
Buchhaltung.
Bin ich mir, war die da? Ja, die war da schon, genau. Und aber die jetzt die erste Konichi gemacht hatten, sind ja großteils eher nicht mehr dabei gewesen. Also das waren ja dann so Markus Bohmke und solche und der Jan Weber ja dann auch nicht mehr so direkt. Und das und halt den Umzug selbst nach Kassel, also überhaupt erst einmal die Halle zu finden.
Ja.
Also das war ja eigentlich nicht so unsere erste Wahl, einfach weil irgendwo, wir haben schon den Sinn für Relationen, aber also der Kostenfaktor zwischen dem Haus und der Stadthalle Kassel, der ist halt einfach enorm gewesen. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel, also es waren mehrere 10.000 Euro, die halt dann jetzt die Halle jetzt in Kassel gekostet hatte, und das war einfach völlig klar, das ist völlig überdimensioniert für uns. Und deswegen hatten wir uns eigentlich eher nach was Kleinerem umgesehen. Und es war halt dann eigentlich so das, worauf wir jetzt eigentlich raus wollten, war ja diese Halle in Wiesloch, wo jetzt, glaube ich, jeder, also wenn jetzt hier jemand fragt, what the fuck ist Wiesloch? Ja, das stimmt leider, das ist wirklich irgendwo in der Pampa.
Wo fand nochmal die Bohnenkai statt, die erste?
Die erste war,
das war in Karlsruhe.
Karlsruhe, hätte ich auch gesagt.
Ja, aber die zweite, die war doch auch in so einem Loch.
Ja, gut. Also die Halle in Wiesloch, die wäre wirklich toll gewesen. Die wäre auch so finanziell ungefähr was gewesen, was wir uns leisten hätten können. Da hatte dann allerdings wirklich EMA einfach das Veto eingelegt. Die haben dann so gesagt, okay, hey Leute, also wenn wir da jetzt mitorganisieren, dann, also wir wollen schon was Zentraleres, was nicht irgendwie so am A der Welt liegt. Und ja, deswegen hatten wir dann halt dann uns doch irgendwie dann auf die nächstgrößere Variante dann halt die Stadthalle Kassel dann festgelegt. Und es war halt dann schon wirklich die Situation, es war uns klar, das schaffen wir nicht auf plus minus null zu kalkulieren. Und da bin ich dann auch auf die Mitgliederversammlung gestellt und habe mir den Beschluss von der Mitgliederversammlung eingeholt, dass wir da halt nochmal auf 5.000 Euro Verlust kalkulieren. Mhm. Gut, im Nachhinein wissen wir, glaube ich, beide, dass es ein bisschen mehr Verlust geworden ist. Also wie gesagt, das ist so der Teil, den schreibe ich mir positiv zur Fahne. Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, also ich war ja da quasi Hauptorga und das ist definitiv nicht der Job, für den ich geeignet bin. Also ich war, das habe ich ja auch bloß das eine Mal gemacht. Mhm. Ich war zum gleichen Zeitpunkt auch noch im Vorstand tätig und die Webseite, und also das war schon so ein bisschen der Moment, wo ich damals dann so gemerkt habe, okay Leute, Junge, ich überschätze mich jetzt gerade, und da habe ich dann quasi gesagt, nee, Vorstand nicht mehr, Konichi nicht mehr. Mhm. Also so, das ist meine Bilanz einfach von der Konichi 2003.
Ja, ich bin ja 2003, wie gesagt, kurz vorher, so 6 Wochen vorher wiedergekommen, und ja, ich war da vielleicht nicht ganz so nett zu einigen und habe dann zum Beispiel zum Kosten, der hatte die Raumplanung, gesagt, das geht so gar nicht, das ist ja völlig sinnlos und da wird Platz verschwendet und da habe ich dann einfach das zack unter den Nagel gerissen, weil ich durch eigentlich Hotelfachfrau und Parkettfachfrau, dass ich halt so Eventplanung eigentlich quasi im Blut hatte und ich habe dann einfach Jobs übernommen, auch vor Ort. Und die Corinna ja ähnlich, die war zwar nur als Helfer-Mama gedacht, aber sie hat auch gesagt, also ich bin jetzt auch Orga, zack, hat sich ein Ticket geschnappt und quasi das Team, so wie es jetzt zum Teil ist, hat einfach Jobs einfach an sich gerissen und das einfach gemacht. Also das sind jetzt die 11 Leute, die jetzt da sind, sind eigentlich so die Macher, sage ich jetzt mal, die einfach gesagt haben, ich fange jetzt nicht an zu diskutieren oder.
Ja, wobei die ersten Jahre hat es ja doch insgesamt eine relativ hohe Fluktuation gegeben. Mhm. Also der Flo Schäfer war damals noch im Team, der Markus Tierschki war noch im Team, der Thorsten und so weiter.
Ja, also der Thorsten war, glaube ich, nur noch 2004 dabei, aber ja, die Fluktuation entstand natürlich im Team. Wir müssen miteinander arbeiten können. Das ist die eine Geschichte. Und dann gab es ja dann, nachdem 2004 es langsam bergauf ging, 2005 und 6, 7, 8, immer größer, dann plötzlich auch Plus-Einnahmen verzeichnet wurden, dann hieß es ja, oh Mensch, wir gründen eine GmbH. Und das waren dann so David Heinemann und Anja Mietzner, die dann gesagt haben, oh, wir wollen unbedingt eine GmbH und haben sich dann als Geschäftsführer eingetragen, wo wir alle auch nicht so glücklich mit waren. Weil das einfach dieser Teamgedanke war nicht mehr da. Und dann kam es natürlich auf der einen Mitgliederversammlung zum großen Bruch, wo dann David Heinemann.
2008 war das.
Genau, wo dann die Anja Mietzner nicht mehr gewählt wurde und der David Heinemann dann ausgestiegen ist. Er hatte wohl gerechnet, dass wir alle hinter ihm stehen und mit aussteigen. Aber da haben wir gesagt, nee, nicht mit uns. Und haben die 2008 quasi dann mit 2 Orgas weniger trotzdem alles gestemmt und
ja,
haben
also sehr, vor allem sehr jetzt Lob auch bekommen. Mal ohne eine Geschäftsführung. Das war ja, ja vor allem das, so war es so quasi das Team. Wir stehen jetzt plötzlich ohne Geschäftsführung da. Mhm. Und es war doch irgendwie die Frage, ja, wer macht es denn dann? Und irgendwie die Antwort war keiner. Ja. Und es läuft trotzdem irgendwie.
Es ist nicht immer Friede vor der Eierkuchen bei uns. Wir bekäppeln uns auch, ganz klar. Man ist unterschiedlicher Meinung, aber das gehört einfach dazu. Das muss so sein. Das wäre ja, wenn wir alle 11 Händchen halten und lächelnd durch die Gegend laufen, dann würde man uns auch fragen, was nehmt ihr? Gebt uns was ab. Aber das funktioniert. Also jeder hat seinen Aufgabenbereich. Wir haben festgelegte Regeln, die darauf basieren, dass zum Beispiel, als dann David Heinemann quasi die Geschäftsführung übernommen hatte, da hat ja der Vorstand dann quasi Regeln erstellt für die Konichi, wo es dann hieß, ja, mindestens so und so viel Prozent muss durch Sponsoren eingenommen werden. Das basierte auf den EMA-Einnahmen, wo es ja dann mit EMA damals zum Bruch kam. Das war, glaube ich, 2006 oder 2007. Weil als Hauptsponsor waren sie der Meinung, sie könnten uns diktieren, wann die Konichi stattfinden
soll. Naja gut, Hauptsponsor ist ja insofern nicht einmal ganz richtig. Sie waren ja wirklich Mitveranstalter. Das war ja immer so eine etwas schwierige Rolle, die wir da hatten. Also sie haben sich schon als Mitveranstalter immer begriffen. Allerdings war es natürlich vom tatsächlichen Organisationsaufwand halt immer so, dass quasi das ein Großteil wirklich von uns ausgegangen ist. Einfach weil, klar, ich meine, wir sind ehrenamtlich, also wir können einfach mal so viel Zeit reinstecken. Wenn jetzt dann ein Verlag dann das Ganze irgendwie bezahlen müsste, dann würde das Ganze etwas teurer werden.
Ja, weil die waren nämlich, ich meine, es ist ja ein gutes Recht zu sagen, unser ganzes Programm erscheint im Frühjahr. Wir stellen das zwar auf der Leipziger Buchmesse vor, aber wir wollen halt auch eine eigene Con dafür haben, wo wir wirklich da groß auftreten und hatten dann gemeint, wir müssten die Konichi ins Frühjahr verlegen. Damals gab es, glaube ich, die Hanami noch nicht. Aber wir hatten alle gesagt, nö, machen wir nicht, wir bleiben im September. Und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir jetzt ohne Sponsor auskommen und haben es trotzdem geschafft. Also wir sind da ganz stolz auf uns. Das war trotz der Fluktuation, der Wechsel, des Verlustes von dem Hauptsponsor Mitveranstalter, dass wir da wirklich hart dran geblieben sind.
Wo die am Anfang ja auch noch mit angeschoben haben, waren ja dieser Doujinshi-Wettbewerb. Mhm. Also das ist ja auch schon zur 2003er Konichi zum ersten Mal dann ausgerufen worden. Das war auch so eine spontane Idee eigentlich eher von mir damals, das auch zu machen. Auch etwas planlos das Ganze. Es waren ja damals noch etwa 600-700 Einsendungen, die wir beim ersten Mal bekommen haben.
Oh ja.
Und zwar nicht so, wie es jetzt ist. Ihr lasst euch ja die Sachen jetzt, glaube ich, per CD schicken.
Ja, ja,
das und war damals Papier, war das, ja. Gut, 2003, das ist das alles dann noch ausgedruckt geworden. Mhm. Und so mit der Bitte, okay, wenn ihr das zurückhaben wollt, dann mit frankierten Rückumschlag. Mhm. Das hat nicht bei allen funktioniert, leider.
Ich
Aber ich meine, es war dann tatsächlich so, dass dann etwa 500 bis 600 solche Dinge da innerhalb von 3 Tagen bei mir per Post angekommen sind. Und also ich muss sagen, also der Postbote, der das zugestellt hat, der hat mich 3 Jahre später auf der Straße noch gegrüßt und so.
Ich weiß noch, mit dem Rückversand, da hatten wir das Problem, dass wir dann zu Fuß mit den ganzen Rücksendungen Briefkästen in München abgeklappert haben, weil wir einen nach dem anderen vollgestopft hatten. Ja, klar, ja, also, ne? So ein Pack rein, dann sind wir wieder zum nächsten und haben da nochmal ein Stück rein. Also das war
zum Glück gab es früher noch mehr Briefkasten als genau. Heute, sonst hätten wir ein Problem gehabt.
Na gut, wer ja damals dann auch schon aktiv war, war der Wolfe. Der hat ja dann schon beim ersten Shinkan-Special, das war ja, den ja dann EMA finanziert hatte, mit den 3 Siegern des Dojinshi-Wettbewerbs, das hatte ja schon ab Ausgabe 1 der Wolfe gedruckt, gelayoutet und alles.
Ja, ja, genau.
Das
genau.
Ja. Ist mir jetzt auch erst, hatte ich mal nachgelesen, also doch faszinierend, wie lange jetzt eigentlich dieselben Leute schon das machen, was sie machen.
Ja, genau, das sind dann halt immer auch noch Leute im Hintergrund, die gar nicht so oft malen, zum Beispiel der Martin Uhl, der das Konichi-Logo ursprünglich designt hat und gemacht hat, also kreiert hat sozusagen, der ist auch immer noch bei der Konichi dabei, zum Beispiel beim Anime-Quiz oder bei der Auktion noch sehr viel tätig und auch jetzt auch immer noch.
Also, ich habe da lustigerweise, saßen wir mal bei Martin zusammen und er hat irgendwo die Datei ausgegraben mit den Vorschlägen von damals. Mal schauen, ob ich die nochmal auftreiben kann, weil ich finde das immer ganz schön, so wenn man die Entwicklung von dem Logo sieht, ne, wie das überhaupt entstanden ist. Ja,
ja, ich glaube, wie das Animex-Logo entstanden ist, das hatten wir ja auch schon mal im Blog irgendwo erzählt, so im Rahmen der 10-Jahres-Aktion. Da gibt es einen Post, den werde ich, glaube ich, auch noch mal verlinken. Also wer dann so diese hübschen Zuckersterne sehen will, die jetzt das Animex-Logo werden hätten sollen, das ist ganz faszinierend.
Ja.
Gut. Ja, aber dann stell doch noch mal vielleicht so die verschiedenen Bereiche vor, die es jetzt da bei der Community so gibt. Also
Da gibt es natürlich, wie gesagt, was der Besucher als erstes natürlich sieht, sind die Aussteller beziehungsweise die Händler, die organisiert werden von Benjamin Ahlburg und Markus Hirschhausen. Dann, wie du schon erwähnt hast, der Wolfgang Schütte designt und layoutet. Alles, was rund um Konichi, Konbuch, die Kon-Tickets, die Webseite und dergleichen. Also auch die Briefköpfe und dabei, das kommt alles von ihm. Dann haben wir natürlich den Festsaal, wo die ganzen Programme stattfinden und den blauen Saal. Das ist der Marcel Forke, der sich da auch um die Technik mit kümmert. Dann, wie schon erwähnt, die Corinna Forke, die haben sich übrigens auf der Konichi kennengelernt, haben geheiratet, haben inzwischen 2 Kinder.
Ja, wenn ich mich recht erinnere, war dein Nachname damals auch noch ein anderer.
Ja, das stimmt. Die Corinna ist immer noch unsere Helfermama, hatten wir schon drüber gesprochen. Dann gibt es noch den Jan Meister und den Florian Schok, die kümmern sich um das Videoprogramm beziehungsweise um die ganzen Wettbewerbe, alles was mit AMV zu tun hat, den Cosplay-Video-Wettbewerb zum Beispiel, das kommt alles mit da rein. Ja genau, und dann ist da natürlich noch Christian Meyer, der sich eigentlich komplett um die Webseite mitkümmert und um das Ticketsystem. Und ja, dann haben wir noch...
Ja, der hat ja seine bessere Hälfte dann auch auf der Konichi damals kennengelernt.
Genau, das war, die kannten sich schon über das Chat, das war alles sehr witzig gewesen. Also der Animex-Chat damals, da sind einige Leute, die sich halt nur wirklich über diesen Chat kannten, weil sie halt in verschiedenen Städten gewohnt hatten. Und die beiden haben sich dann auf der Konichi das erste Mal getroffen und haben gesagt, ah, ich bin der Nerd und ich bin die Nienchen und so und was machst du hier? Ja, ich wohne hier um die Ecke. Was? Ich auch. Ja, und dann kam eins zum anderen.
Und jetzt sind sie auch nach München zum Kollektiv hier gezogen.
Das stimmt, ja. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich unsere Security, beziehungsweise über die Jahre hinweg gab es mal die Security, die Sicherheit. Inzwischen sind es die Ordner. Das hat mit rechtlichen Sachen zu tun. Wir dürfen unsere Helfer, die im Bereich Sicherheit zuständig sind, dürfen sich nur noch Ordner schimpfen. Was natürlich auch immer so ein bisschen ein Running Gag ist. Hast du den Ordner schon eingeordnet?
Zum Beispiel in diesem Sailor Moon Hörspiel, da wurde das ja auch mit verarbeitet.
Ja, genau. Und für diese Ordner sind zuständig der Harald Rohrer und der Christian Wernet. Genau.
Okay. Die eigentliche Organisation läuft dann per E-Mail oder über?
Genau, also wir telefonieren relativ häufig miteinander. Heute zum Beispiel habe ich schon wieder 3-mal mit dem Benjamin telefoniert und mit dem Jan. Und ansonsten, wir chatten diejenigen, die es können, tagsüber oft miteinander. Und der ganze Rest läuft alles über ML, beziehungsweise wir haben ein internes Konichi-Wiki, wo sehr relativ viel reingestellt wird. Wir haben jetzt auch angefangen, Dropbox zu nutzen, dass jeder überall drauf zugreifen kann. Das ist eigentlich ganz wichtig. Und natürlich Beruf und Familie sind sehr, sehr vereinnahmend. Und wir haben dann Gott sei Dank inzwischen auch sehr zuverlässige Assistenten gefunden, wie zum Beispiel, nachdem Janina Meyer im vergangenen Jahr dann aufgehört hat, hat jetzt die Melanie Pickett als Assistentin erstmal die Presse übernommen. Also als erstes, das erste Mal, das ist sehr erfrischend, weil sie vorher nur Besucher war, diese Einsichten von ihr mitzubekommen. Oder dann haben wir zum Beispiel bei den Ordnern ist der Sebastian Sonsala schon eine Weile dabei und hilft Harry und Christian.
Ist das jetzt für euch auch so eine Möglichkeit, einfach neue Leute auch einzuführen oder? Also ja, so diese Assistentenjob?
Auf jeden Fall.
Und wie häufig passiert es, dass jetzt irgendjemand aufhört und dann halt jemand Neues dazukommt?
Also die letzten Jahre sind wir sehr, sehr stabil, muss man dazu sagen. Also wir sind, mit David und Anja waren wir 14. Als die beiden ausgestiegen sind, waren wir dann plötzlich nur noch 12 und das letzte, ab 2008, ne, 12 Leute. Und letztes Jahr ist die Janina ausgestiegen. Dann auch aus privaten und beruflichen Gründen einfach. Und da hat ja jeder eigentlich Verständnis für.
Und ja, klar. Mhm. Ich habe bloß so im Hinterkopf, dass es schon auch immer mal wieder ein Thema war, okay, wo kriegen wir die neuen Manager für die Konichi quasi her, also die Manager-Naturen. Also
ja, na, wir haben jetzt die Aufgaben, die früher teilweise 14 oder mehr Leute gemacht haben, immer weiter verteilt. Also gar nicht versucht, immer jemanden neu zu finden. Und die Aufgaben, so wie sie jetzt verteilt sind, zum Beispiel der Markus Hirschhausen, der war ja vorher auch Assistent und ist jetzt Orga, da schauen wir schon, dass wir die Leute natürlich dann immer mehr einbinden und freuen uns natürlich, wenn dann immer mehr Aufgaben übernommen werden, auch von den Leuten. Genau, ist natürlich dann schade, wenn dann Leute mal so sind, zuverlässige Assistenten, die dann sagen, ja, ich studiere Japanologie und ich kann auch Japanisch, das ist toll, aber jetzt gehe ich für ein Jahr nach Japan, verdammt.
Ach so, oder will die japanische Gästebetreuung übernehmen, oder? Ist das eigentlich ein Job, wo sich viele drum prügeln?
Ehrlich gesagt, eher nein. Also zum Beispiel, wir hatten ja auch mal das Thema, dass wir für die japanischen Ehrengäste, weil zum Beispiel, als wir damals das Label Avex hatten, die haben sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt. Da sollte man ein Sicherheitsteam dabei sein. Und es waren halt ein Team von 5 Leuten, die sich im Endeffekt drum gekümmert haben. Aber die haben auch gesagt, wir können das nicht rund um die Uhr machen. Und haben versucht, Leute zu finden, die sie quasi einlernen können. Da haben sich gar nicht so viele gemeldet. Und viele trauen sich auch nicht an die japanischen Ehrengäste ran. Deswegen, im Grunde genommen hat sich jetzt auch ergeben, wir brauchen gar nicht so viel Sicherheit für die japanischen Ehrengäste, weil halt viele, wenn dann ein Japaner über die Konichi läuft, es könnte ein Besucher sein, es könnte aber auch ein Ehrengast sein. Besser nicht ansprechen, nicht rausfinden. Also
ja, das fand ich damals bei den ersten auch schon irgendwie ganz beeindruckend, dass jetzt der Tsuramaki damals halt noch so auch dann mit in den großen Saal gegangen ist, sich die TNS-Show angeschaut hat oder dann halt auch bei Habasuzu, glaube ich, dabei war oder irgendwie so. Also das war halt jemand, dem hat man schon angemerkt, das ist ein Fan, der hat da selbst auch Spaß auf so einer Convention und der schaut sich das einfach mal an. Das fand ich ganz drollig.
Ja,
also das hat man ja nicht unbedingt von jedem Gast. Also ich meine, ich glaube, gerade in dem Music-Bereich, da waren ja dann auch manchmal Leute dabei, die jetzt so sich nicht dem direkten Fantum zugehörig fühlten.
Ja, also zum Beispiel Gainax hat ja immer nachgefragt, wann ist die AMV-Nacht? Die wollten sie auf keinen Fall verpassen, die fanden sie toll.
Ja, also Gainax waren immer genau die Leute, die jetzt, ich meine, die sind ja doch auch schon fast auf Eigeninitiative hin.
Ja.
Die hat man ja nicht wirklich einladen müssen irgendwann, die sind ja schon fast.
Sie haben, ja, genau, sie sind auch oftmals einfach privat gekommen und haben dann trotzdem am Konichi-Programm teilgenommen und haben sich auch selber eingebracht und Vorschläge gebracht, was sie dann machen wollen. Also, weil sie einfach Spaß dran hatten, mit den Fans sich zu unterhalten. Ja, mit den Musikgästen muss man dazu sagen, es wächst nicht immer auf den Mist des Musikers selber, sondern es ist Management. Also das Management sagt, hier, du bist mein Musiker, du bist kostbar, ich muss dich beschützen, also darfst du das und das nicht. Dann hatten wir natürlich den Motsu von Move, der sich da wenig drum gekümmert hat, der ist auf eigene Faust, ist der los. Und wenn das hieß, wo ist denn der? Ja, der rennt draußen im Park rum und spricht lauter Leute an.
Gut, aber Move war ja die Band, die gleichzeitig auch zu Heiko damals aufgetreten ist, oder?
Ja, genau.
Bei dem ersten Mal noch.
Mhm.
Weil im Prinzip, mir ist es damals ja schon so ein bisschen der Kontrast aufgefallen, dass bei Move, das war ja dann so ein separater Bereich, wo man dann erstmal auf den Vorplatz der Konichi gehen hat müssen, um sich dann irgendwie nochmal durchleuchten zu lassen und alles und so hochsicherheitstraktmäßig. Und dann anschließend irgendwann das Konzert von Heiko und sie, ja, nehmt mich ruhig auf, ich finde es toll, wenn ihr mich irgendwie auf Video aufnehmt und ja, bla bla. bla. Also so irgendwie totaler krasser Unterschied irgendwie. Für mich als Besucher hat es schon so ein bisschen gewirkt, als wären die eher sehr distanziert gewesen.
Also das ist wirklich das Management, das japanische Management versucht natürlich das Image der Musiker so sauber wie möglich zu halten. Und dazu zählt es auch, dass auf YouTube keine 240-Pixel-Videos auftauchen mit verzerrter Stimme. Das gehört einfach dazu. Oder Fotos, wo sie ungünstig drauf zu sehen sind oder so, dass das im Netz verbreitet wird. Das möchten sie einfach nicht. Und den Musiker selber, wie gesagt, ist es meistens egal. Zum Beispiel Back On, da hat dann das Management auch irgendwann aufgegeben, für die war das wie eine Klassenfahrt. Normalerweise dürfen die nichts, die werden aufs Hotelzimmer gebracht, zu den Auftritten, zu den Autogrammstunden, und bei uns haben sie das richtig genossen, die Fannähe. Also wir sind da richtig aufgelebt, und das Management hat dann irgendwann aufgegeben. Die hatten wirklich Spaß.
Wobei auf den Hotelzimmern, da geht ja durchaus auch manchmal richtig was ab. Also ich war noch nicht mit dabei, aber ich höre das ja auch immer bloß so vom Hörensagen her. Aber ich hatte so ein bisschen immer im Hinterkopf jetzt bei der Frage auch, ob sich die Leute drum reißen, die japanischen Gäste zu betreuen, dass man doch da eigentlich auch eine recht starke Leber braucht, oder?
Ehrlich gesagt eigentlich nicht. Also die Japaner sind relativ, man sagt zwar, sie seien trinkfest, aber ist meistens nicht so. Also wir hatten ja zum größten Teil jetzt, bis auf Move und Back On, fast nur weibliche Sängerinnen. Und die waren dann natürlich ganz begeistert, zum Beispiel von deutschem Bier, aber da wird dann halt 2-3 Schluck getrunken. Und das war es dann aber auch schon. Also weil die ja selber dann auch nüchtern bleiben wollen. Und dann sind die dann eigentlich ganz interessiert, die unterhalten sich dann mit dir über Musik. Wie ist das hier in Europa? Was ist hier bekannt? Die Olivia, die hatte ja den Vorteil, dass sie auch Englisch gesprochen hat. Die hat über alles Mögliche mit einem gesprochen. Das war super interessant. Aber mit dem japanischen Ehrengast, der nur Japanisch spricht, erstmal auf ein Level zu kommen, wo eine Unterhaltung wirklich stattfindet, mit Hilfe eines Übersetzers, ist nicht einfach, muss man dazu sagen. Und das ist, glaube ich, auch immer noch so eine Barriere, die viele zurückhält. Und wir hatten auch schon oftmals das Problem, also das war auch eine Situation, da ist dann ein Ehrengast. Die Japaner sind ja sehr, sehr höflich, aber ich glaube, ein Deutscher wäre aufgestanden und gegangen. Da wollte einfach nur ein Helfer nett sein und seine Japanischkenntnisse anwenden und hat ihn dann beleidigt. Also wie er das geschafft hat, weiß ich nicht, aber der Ehrengast war dann sehr reserviert für den Rest des Tages. Das passiert natürlich dann auch, also muss man bedenken.
Gut, ansonsten, was waren so deine Highlights?
Ja, ich glaube, ein großes Highlight ist tatsächlich, dass das Gainax quasi mir das Kostüm geschenkt hat. Da fühlt man sich dann schon sehr geehrt. Aber auch, was vielleicht so die ersten Erfahrungen mit Blood zum Beispiel, auf der Konichi 2005 war das, glaube ich, oder 2004.
Das müsste 4 gewesen sein, die kenne ich mich noch, ja.
Ja, unsere erste Visoband und unsere letzte, zumindest in der Halle, wo wir dann gesagt haben, das machen wir nie wieder. Aber es war einfach mal ein Erlebnis, das mal mitgemacht zu haben, allein die Fans, die da durchgedreht sind. was auch sehr, sehr nett war, war Dream, die 3 Sängerinnen. Das ist ja eigentlich eine größere Gruppe gewesen, wo dann nur 3 Sängerinnen am Ende kamen oder 2. Die waren sehr nett, sehr hässlich. Die haben sich irre gefreut, in Deutschland zu sein und Leute kennenzulernen. Das war sehr nett. Und ansonsten, ja, ich glaube, die größte Party hatten wir mit Back On. Also das ist auch in den Helferköpfen geblieben, nachdem alle Besucher am Sonntags weg waren und die Konichi vorbei waren. Und die waren dann beim Essen gewesen, kamen wieder und haben gesagt, ach, wir wollen jetzt noch nicht ins Bett, es ist unser letzter Tag. Und dann waren dann relativ viele Helfer dann im Abbau gerade fertig. Und dann war eine sehr lustige und entspannte Runde, wo wir viel, viel Spaß hatten. Also das war sehr toll. Und von den Auftritten, von dem, was die Besucher auch erleben. Ich glaube, Cécile Corbel, das Konzert, das war was ganz Besonderes. Also, was wir so noch nicht hatten und was auch ein Experiment war. Und das war halt.
Na gut, so wie Toru Tanabe damals ja auch Experiment war und da richtig gut angekommen ist.
Das stimmt, ja. Aber bei Cécile Corbel war einfach faszinierend. Da hat zum Beispiel der Christian erzählt, der Christian Meyer. Er hatte sich kurz hingesetzt, um sich das anzugucken, und seine Tochter war dabei. Mit 6 Jahren hat sie dann halt mal was gesagt, Papa, und da kam gleich, pssst. Also der ganze Saal war da gespannt und hat zugehört, also es war toll.
Du hast ja bestimmt.
Ja, ihr seid da so schön im Flow, ne? Ihr könnt da Erinnerungen teilen. Das ist
natürlich, ja, du warst doch auch jedes Mal dabei, oder?
Ja, schon. Also ich habe, glaube ich, das war jetzt die 10. Konichi. Also man kann jetzt 10 Konichis haben, richtig?
Ja.
Ich habe 9 besucht davon. Also nicht schlecht, glaube ich.
Ja, kein guter Schnitt. Kein schlechter Schnitt.
Also ja, ich kann gar nicht sagen, was meine Highlights waren, glaube ich. Also es waren schon viele Sachen, ja. Was ich auch immer sehr schön, was ich immer versuche mitzunehmen, ist auch dieser AMV-Wettbewerb. Das finde ich auch schön, der ist Samstagabend immer, ja. Ne? Das ist so ein schöner Ausklang, da hockt man sich rein, da gehen die Leute immer so mit, ja. Und jetzt gibt es doch auch diese neue Rubrik mit Cosplay-Videos oder sowas. Da finde ich das auch immer toll. Gut, das gab es halt früher einfach noch nicht, weil da die Technik mit, konnte halt noch nicht jeder filmen und so. Und da strengen sich die Leute so an, ja. Und zum Beispiel kann ich mich an diese Eröffnung erinnern, wo der Joachim den verrückten Wissenschaftler aus Zurück in die Zukunft gespielt hat und mit einer leuchtenden Telefonzelle auf der Bühne einer Nebelmaschine. Das war auch super.
Also ich habe das nicht auf der Bühne gesehen, aber das Thema Telefonzelle, das hat jetzt bei uns jetzt im Büro so einen besonderen Platz im Herzen gerungen.
Stimmt.
Die Telefonzelle stand wie lange bei uns rum? Also fast ein Jahr oder eher noch mehr, oder?
Ich glaube ein Dreivierteljahr. Was mein besonderes Highlight-Erfahrung mit dieser Telefonzelle war, tatsächlich, dass damals über der Zeitraum war, wo wir eben diese Stelle als Buchhaltungsassistentin ausgeschrieben haben und wir wirklich versucht haben, man musste das erst auseinandernehmen. Also es war nicht so ohne weiteres zu entsorgen, beziehungsweise wussten wir nicht, ob wir es weiter wiederverwenden wollten, ne? Und ob das überhaupt so auseinanderzunehmen geht, dass man es nochmal benutzen kann. Und dann hatten wir hier Bewerbungsgespräche und haben Leute eingeladen und wir haben dann gesagt, das ist der ultimative Test, ja. Wer das Ding ignorieren kann, den stellen wir ein. Und ich erinnere mich noch, dass Susanne, die jetzt bei uns arbeitet, hereinkam, sich vorgestellt hat, Hallo gesagt hat, in die Runde geschaut hat und sozusagen wie so jemand, der, wenn man jemanden sieht, der beim Friseur war, und dann schaut man erstmal vorbei und auf einmal fällt einem irgendwas auf. Ne? Der Kopf schwingt zurück, ja, hat das Ding 3 Sekunden schockiert angeschaut, hat es ignoriert und hat weitergeredet. Super.
Ja, nee, das war.
Jetzt inzwischen ist er ja entsorgt, aber ist es jetzt an ähnlicher Stelle steht ja bei uns jetzt dieser Pachinko-Automat. Und da fand ich es auch so lustig, als dann einer mal, irgendein Reporter mal kam und uns zu interviewen. Ich glaube, bei dem Animog-Interview war das ja, dass man auch so gemerkt hat, der kommt da rein, schaut sich diesen Pachinko-Automaten an, will am liebsten jetzt über Pachinko schreiben, bleibt noch irgendwie beim Konzept da, aber selbst im Artikel hat man dann mehrfach, hat er dann auf diesen Pachinko-Automaten angespielt, am Anfang einmal, dann am Ende wieder, immer wieder ist auf diesen Pachinko-Automaten zurückgekommen. Das war irgendwie ganz drollig.
Ja, die Telefonzelle, das war, nachdem wir das Jahr davor hatten wir ja angefangen, ich glaube, das war das Jahr davor mit dem Piratenthema, wo wir gesagt haben, Mensch, die Eröffnungsshow, die ist immer so langweilig und das alles, einfach alles nur runtergeleiert. Da müssen wir Leben reinbringen. Und da haben wir das Piratenthema gehabt. Das haben wir dann bei der Eröffnungsshow so weit ausgereizt, dass der Benjamin und ich, wir hatten die Moderation gemacht, zusammen mit dem Olaf damals. Ja, als die dann vorbei war, die Eröffnungsshow, am Samstag konnten wir nicht mehr wirklich reden, dadurch, dass wir die ganze Zeit und
da gab es doch auch noch so diesen Pirate Day an diesem Tag dann,
ja,
wo
genau,
alle,
ja,
das war gleich ein Pirate und dann so.
Ah, oder da waren doch auch die Plakate von der Piratenpartei irgendwo in der Nähe von der Konichi und dann habe ich so lustige Gerüchte gehört.
Ja, die wollten.
Die Konichi unterstützt die Piratenpartei, das war super.
Ja. Ja, genau. Und das war eigentlich auch noch so ein richtig gutes Highlight gewesen, weil wir natürlich versucht haben, dadurch, dass wir die Ehrengäste ja durch diese Telefonzelle, es kam halt aus Bill und Teds verrückte Reise, die sind durch die Zeit mit der Telefonzelle, daher kamen die.
So, ja. Ich hätte jetzt so spontan an Dr. Who gedacht, aber.
hätte es auch sein können, stimmt, aber da, ob der Yamagasan sich als Dalek verkleidet hätte, war eine andere Frage jedenfalls. Und den haben wir gesagt, da müssen wir irgendwie jemanden mit einbinden. Und da habe ich ihn angesprochen, sag mal, kennst du eigentlich den Film? Ja, den kenne ich. Würdest du da irgendwie mitmachen? Ja, klar, wen mache ich denn da? Und da habe ich dann irgendwie spontan an den Sokrates gedacht. Also, ja klar, gib mir ein Bettlaken. Und dann hinter der Bühne dann haben wir ihm ein Bettlaken gegeben und dann hat er sich als Sokrates verkleidet. Das war einfach super genial, vor allem, weil er den genau auch rübergebracht hatte.
Okay, das ist dann...
Sehr schön.
Ja gut, dann willkommen zurück aus dieser kurzen, unverhofften Pause. Wir sollten vielleicht kurz dazu sagen, wann wir das Ganze hier aufnehmen, weil es kann ja sein, dass ich das jetzt erst Anfang nächster Woche online stelle. Also wir sind jetzt hier am Donnerstag, also den Vorabend zur Animagic. Und es ist jetzt gerade so 21:30 Uhr Abend. Also da muss man mal sagen, wir legen uns hier jetzt alle ins Zeug. Sowohl die Elli, die ja jetzt so quasi vom anderen Ende der Welt, also zumindest vom anderen Ende von München, das ist ja, das setze ich jetzt mal so gleich gekommen ist. Und die Anni, die jetzt hier noch podcastet, um dann morgen früh zur Animagic zu fahren.
Wir treffen uns um 5 Uhr morgens und fahren los, damit wir rechtzeitig den Stand aufbauen können.
Okay. Ja.
Aber die kommen alle zu mir, deswegen muss ich am spätesten aufstehen.
Okay, also ich hoffe, dass es jetzt nicht bis nach 10 Uhr dauert. Wir werden das jetzt versuchen, etwas kürzer zu halten und ansonsten top für deinen Einsatz. Das ist Respekt.
Also das ist doch.
Und es ist ja eh schon fast so ein bisschen schräg, dass wir jetzt den Podcast über die Konichi am Vorabend zur Animagic machen. Aber das war wirklich Zufall, einfach weil, ja, es hat sich halt jetzt erst so ergeben. Gut, wir sind so bei den netten Anekdoten von der Konichi stehen geblieben.
Ja, also da könnte man, glaube ich, aus 10 Jahren eine ganze ja, Menge erzählen. Ja. Und,
was man vielleicht der Vollständigkeit halber noch erwähnen sollte, ist dieser Cosplay-Weltwettbewerb.
World also Cosplay dieser, Summit.
Genau, vom Guinness Buch der Rekorde. Das war ja vor 2-3 Jahren war das, oder?
Also ihr sprecht jetzt von 2 verschiedenen Sachen.
Also ich meine, jetzt diesen Weltrekordsversuch.
Von
genau.
Den Games damals.
Wo uns dann die Engländer kurz darauf unfair geschlagen haben. Genau, indem sie kurzerhand Blaumänner mitgenommen hatten und rote Mützen und die dann verteilt haben an Passanten, damit noch Marios mit auf dem Bild sind.
Wobei der ganze Wettbewerb ja eh bloß so notbehelfsmäßig war, weil es wäre ja am besten gewesen, wenn man allgemein Cosplay gemacht hätte. Aber es ging ja bloß, dass man den Weltrekord für Spielecharaktere machen konnte. Mhm. Und deswegen hatten wir natürlich mit erschwerten Bedingungen gekämpft.
Aber es war für ein paar Wochen war es ein Erfolg.
Ja, auf alle Fälle. Genau, du wolltest noch die WCS-Sache erwähnen.
Ja, genau, die hatten wir ja dann auch, ich glaube, ab der 2. oder 3. Konichi hatten wir es, da wurde das gerade gegründet vom TV-Sender, von TV Aichi in Japan. Weil die haben sich gedacht, Mensch, wir haben in Japan so viele Cosplayer, aber weltweit gibt es ja auch quasi diese Communities. Und haben diesen Wettbewerb ins Leben gerufen, den World Cosplay Summit, wo jetzt gerade unsere deutschen Teilnehmer heute ins Flugzeug gestiegen sind.
Ich habe es auf Twitter gelesen.
Wünschen ihr viel, 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 viel Glück. Und es ist so, dass halt mit dem über die Jahre immer mehr Länder hinzukamen. In Brasilien hat das inzwischen so Ausmaße genommen, dass dort Vorauswahlwettbewerbe stattfinden für den eigentlichen Vorauswahlwettbewerb. Also das ist
also Deutsch. So wie bei uns dann die DCM, oder?
Ja, so ähnlich quasi, genau, wo dann die Sieger dann nach Japan geschickt werden für das große Finale. Und in Deutschland war es halt verschiedene Auswahlsituationen am Anfang im Geheimen, wo dann alle gesagt haben, Mensch, das geht ja so gar nicht, wir wollen da einen Wettbewerb draus machen, wir wollen wissen, wer da antritt, wie die Leute sind. Und dann haben wir angefangen, das quasi als Wettbewerb zu gestalten. Und nachdem dann halt ganz, ganz, ganz viele plötzlich Einsendungen gemacht haben und es schwer war, zu differenzieren, wer darf jetzt teilnehmen, wer nicht. Wer zuerst malt, kommt zuerst. Das war natürlich auch nicht fair, weil innerhalb dann von 2 Minuten die Liste dann mal voll war. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen auch wie die Brasilianer eine Vorauswahl für den eigentlichen Wettbewerb. Da haben sich dann viele nicht mehr getraut. Das war letztes Jahr. Und dieses Jahr haben wir dann einfach gesagt, ja, dann schickt doch einfach Bewerbungen und wir suchen die Leute raus. Und es kam sehr, sehr gut an. Also die Leute, die Jury hat jetzt sehr, sehr viel zu tun, da sich durchzuwühlen. Und okay,
wie viele Einsendungen sind das?
Also ich habe leider keine Zahl, weil am Sonntag war Ende gewesen. Und das wurde dann halt, und der Patrick und die Iris, die das bearbeiten, die sind ja jetzt mitgeflogen nach Japan. Das heißt, die machen aber trotzdem weiter, beantworten Fragen. Das ist alles auf einmal quasi. Mhm. Und wenn sie wiederkommen, dann sind sie plötzlich immer noch in der Planung für die Vorauswahl, für die deutsche Vorauswahl. Und dann ist ja eigentlich schon die Konichi und kommen da nicht raus.
Ich habe gesehen, also die Bewerbung dieses Jahr war ja nicht ohne. Also man hat ja mehrere Kostüme vorstellen sollen und die ganze Mappe auch in Englisch halten sollen. Mhm. Also ich finde das auch, also ich habe so das Gefühl, das ist halt schon wesentlich fairer als, wie gesagt, diese wer zuerst kommt Geschichte. Ich finde, jetzt hat halt dieses Jahr kann keiner meckern, ja, dass er keine Chance gehabt hätte.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir versuchen mal beim WCS ist es einfach so, es zählt einfach quasi der Enthusiasmus ist ein großer Faktor, weil von den Cosplayern selber, die dann im Endeffekt nach Herbern fliegen, wird sehr, sehr viel gefordert. Bevor sie fliegen, werden Fotos gemacht und hier seid fröhlich und seid dabei, egal wie ihr drauf seid. Wenn sie landen, stehen schon die ersten Kamerateams da. Dann kommen sie kurz ins Hotel, dann kommen schon die ersten Interviews, die ersten Drehs für die eigentlichen Wettbewerb, dann für die Videoeinspielungen. Und dann gibt es Termine mit dem Bürgermeister, dann gibt es Pressetermine, dann gibt es die Parade. Und jetzt ist es vor allen Dingen dieses Jahr, sind es 11 Tage Programm nonstop. Okay. Also die haben nicht wirklich irgendwas davon, dass sie in Japan sind, außer das heiße Wetter und dass lauter japanische Leute um sie herum sind. Aber ansonsten.
Also schon ein richtiges Showbusiness.
Ja, das ist, und dafür muss man wirklich geschaffen sein. Und das wird versucht natürlich herauszufinden durch die Bewerbung natürlich, wie viel Enthusiasmus steht da drin, steckt in diesen Bewerbungen, wie sehr wollen das die Leute. Und natürlich, wie viele Kostüme gibt es schon, weil für jeden Anlass soll natürlich am besten ein neues Kostüm getragen werden, so ist es ja nicht. Und aber das ist nur ein kleiner Teil, weil der große Teil ist natürlich auch der Wettbewerb. Wie machen sie sich auf der Bühne? Wie ist die Stimmung? Wie kommt das beim Publikum an? Also das ist wirklich eine gute Mischung, eine gesunde Mischung. Und das muss die Jury jetzt halt festlegen, wer ist da geeignet.
Was ich dieses Jahr zum ersten Mal richtig aktiv mitbekommen habe, ist ja, dass sozusagen Teamnamen angefordert werden. Ich habe ja immer gedacht, die Leute machen das aus Fun, ja, und geben sich halt einen Teamnamen, aber das ist auch sozusagen ein Muss, ne? Man musste sich da mit einem Teamnamen bewerben. Ja, ich fand das total lustig, weil ich das nicht gedacht habe. Ich dachte, die Leute machen das immer, weil sie es lustig finden.
Es gibt ja dann halt 5, 6 Christine. Ja, bei welchem Team bist du dabei? Ja, beim Deutschland. Ja, danke, das wissen wir aber.
Also die von diesem Jahr heißen, glaube ich, Rainbow Riders.
Genau.
Das finde ich auch sehr schön. Ja.
Genau, ja, das glaube ich, das war das erste deutsche Team, was jetzt mit dem Teamnamen jetzt unterwegs ist.
Ja?
Genau,
ja. Ich dachte, letztes Jahr hätte es das auch schon gegeben, aber
das habe ich, glaube ich, dann nicht mitbekommen.
Ich weiß es nicht genau, ob es nur so inoffiziell war oder so halb. Ja. Ich weiß es nicht. Also mir war so, aber ich weiß es jetzt auch nicht. Aber ich finde es, wie gesagt, das gibt dem Ganzen noch irgendwie so einen netten Touch. Ne? Da kann man sich halt dann mit identifizieren.
Ja, ich glaube, das ist dann, die bringen dann auch ihre Fans mit und dann, wenn dann im Publikum dann nicht plötzlich die Namen gerufen werden, sondern wirklich Schilder hochgehalten werden, Team sowieso, das ist dann, glaube ich, ganz witzig.
Ja, ich bin sehr gespannt, was die anderen Länder sozusagen da präsentieren, mit welchen Namen. Ja. Mhm. Sehr schön.
Also man kann übrigens über Facebook die ganzen Teams folgen. Es gibt immer offizielle WCS-Teamseiten, wo man dann natürlich immer verfolgen konnte, wie weit sind die Kostüme, viele haben Fotos reingestellt oder die Auftrittsplanung und alles. Das ist sehr, sehr interessant. Also, und da heißt es zum größten Teil aber wirklich noch zum Beispiel Team Dänemark oder Team Brasil oder dergleichen. Also so. USA hat übrigens eine riesen Rüstung, wenn ich mich nicht täusche. Also ich bin sehr gespannt.
Ja, es gibt natürlich auch auf Animex vom deutschen Team einen Sammelaccount, der sich natürlich auch Rainbow Riders nennt. Ja, gut, die haben einen angelegt.
Gut, brav.
Wo man auch die Vorgeschichte, die haben so Mikro-Dojinjis, sag ich schon Mikro-Dojinjis, ne, von unserer Aktion, aber halt so Mini-Mangas gezeichnet, sozusagen über die Vorgeschichte, wie sie gewonnen haben und sehr erheiternd.
Gut, dann sind wir ja schon bei der aktuellen Konichi. Mhm. Was sind da jetzt so die Highlights? Was gibt's jetzt bei deren besonders neu?
Also da sind wir ja momentan mitten in der Planung. Täglich ändert sich der Programmplan und wir hoffen, dass wir den demnächst online stellen können. Zumal wir haben noch ein paar Ehrengäste in der Pipeline, die wir ankündigen können. Das wird dann jetzt wahrscheinlich alles nach der Animagic kommen, damit halt die Leute, wenn sie dann zurückkommen, sehen, oh mein Gott, da ist die nächste Con und das kommt alles auf uns zu. Dass es halt einfach in der Animagic-Planung nicht untergeht. Und ich glaube, wo wir sehr erstaunt waren, also Lindsay Sterling, die habe ich im letzten Jahr einfach spontan angeschrieben, weil ich dieses Zelda-Medley einfach unglaublich toll fand. Dachte ich, ach, schreibe ich einfach mal an und frag, ob sie Lust hätte. Und dann sagt sie, kommt einen Tag später die E-Mail, ja klar, hätte ich gerne, würde ich gerne. Und ja, und dann am Anfang wurde das ja gar nicht so beachtet und dann so jetzt plötzlich, eine Woche später kam dann plötzlich, ja, oh mein Gott, ich habe gar nicht mitbekommen, dass die kommt, das ist ja so toll. Und jetzt werden wir bombardiert mit Anfragen, wann tritt sie denn auf und kriege ich auch Autogramme? Und ich glaube, das ist ein echtes Highlight, also damit habe ich nicht gerechnet, dass ein nicht-japanischer Ehrengast da so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also das ist Wahnsinn, da bin ich mal gespannt, wie dann am Ende das Publikum reagiert, wenn sie dann auftritt, also...
Ich habe es aktuell auch in meinen Weblog-Empfehlungen mehrmals drinnen im Endeffekt, wo halt auch Leute YouTube-Videos verlinken. Mich hat es auch gewundert, dass jetzt auf einmal, weil die Meldung kam ja doch vor einer Weile schon raus,
ja,
und auf einmal
hat es jemand
genau gesehen und findet es toll und muss alle anderen teilhaben lassen. Ja. Also bin ich auch gespannt. Ich hoffe,
das ist so,
den Leuten gefällt
es. Es ist mal was anderes, sage ich jetzt mal. Also da bin ich echt gespannt. Was wir demnächst jetzt auch verkünden werden, was ein bisschen Planungsvorbereitung gebraucht hatte, ist, dass wir das Vocaloid-Konzert auch auf der Konichi haben werden.
Vom Cosday auch, oder? Hm? Der ist auch auf dem Cosday war.
Genau. Also da hatten wir ja auch erstmal geschaut, wie kommt das an und so. Also das war ja dann doch sehr gut. Also das hat die Leute da auch darüber gesprochen haben. Und gesagt, gut, da freuen wir uns natürlich, dass er dann auch zur Konichi kommt. Und ja, wie gesagt, die ganzen restlichen Sachen will ich jetzt nicht vorweggreifen, dass wir die dann demnächst alle verkünden.
Okay. Dann sind wir gespannt.
Ja, das haben wir auch relativ früh bekannt gegeben, weil die Planung sehr schnell ging. Das ist nicht, geht man ja immer über das Management und so weiter. Und jetzt hatten wir das Glück, da ist ein persönlicher Kontakt zu Toru Furuya, der Stimme vom Tuxedo Mask. Der ist also sehr sympathisch, sehr herzlich und da freue ich mich besonders drauf, zumal es halt einfach auch eine Stimmungskanone. Er hat sehr viel Spaß auf der Bühne. Es wird ein Panel mit ihm geben und natürlich auch Autogrammstunde, dass die Leute ihn einfach auch mit ihm sich unterhalten können, ihn kennenlernen können. Und das ist natürlich passend zum 20-jährigen Jubiläum von Sailor Moon, wo wir natürlich dann wieder den Kreis haben zu Smoff, zu Animex, zu den Anfängen. Und es ist natürlich, da freue ich mich sehr drauf. Auf wie viele Sailor Moon-Fans dann da sind. Also.
Na, das hatte ja zwischendurch auch ein sehr großes Revival, als dann die Realserie rauskam.
Mhm. Ja, wird jetzt demnächst eine neue Anime-Serie geben zu Sailor Moon. Mhm. Genau, und das ist aber noch, ich weiß nicht, ob es offiziell bekannt ist oder ob das, also ich habe es noch nicht wirklich lesen können. Man kann ihn ja dann vor Ort fragen, ob er tatsächlich dann auch wieder den Tuxedo Mask über Moro sprechen wird.
Das wäre natürlich ein schöner Wiedererkennungsfaktor.
Ja,
absolut.
Genau, also.
Also ich bin auch mal gespannt, ob es das nach Deutschland schafft. Mhm. Keine Ahnung. Also es wurde ja schon mal von RTL 2 der Versuch gestartet, Sailor Moon nochmal auszustrahlen. Mhm. Und das ist ja tatsächlich gefloppt, weil die Leute das nicht mehr gucken. Also ich habe mir mal sagen lassen von einem Bekannten, der bei RTL 2 arbeitet, dass eher Jungs-Serien ankommen, gerade zum Trickfilmbereich.
Ja, aber gibt's auf RTL 2 überhaupt noch einen Trickfilmbereich irgendwie? Ich höre da nichts
mehr
so wirklich davon.
Es kommt doch immer Samstag oder Sonntag in der Morgens, kommt doch immer noch Dragon Ball.
Samstagmorgen kommt Pokémon.
Das läuft dann immer zum Frühstück bei uns.
Ja.
Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt die Primetime.
So. Nein. Ja, für mich schon, weil es eigentlich die einzige Zeit ist, wo ich dann wirklich zum Fernsehen gucken komme.
Gut, dann Konichi soweit. Gut, ich meine, es gäbe noch diesen neuen Anbau. Der war ja letztes Mal zum ersten Mal da.
Mhm. Also der alte Anbau, den konnten wir damals gar nicht richtig nutzen, weil es einfach flächentechnisch total ungünstig strukturiert war und zum Teil auch noch vom Catering genutzt wurde. Und als es dann hieß, der kommt weg, da kommt ein neuer Anbau, da kommt mit mehr Platz, da haben wir uns natürlich riesig gefreut. Zumal
war das wirklich so damals, dass die Entscheidung, den zu bauen, auch von der Konichi mit abhängig gemacht hatten?
Ja, also das war schon ein Faktor gewesen. Okay. Also die haben uns auch viele Alternativen angeboten, dass während des Umbaus, dass dann ein Zelt hingebaut wird. Aber gut, das ging ja dann durch die Baustelle dann sowieso nicht. Aber das Witzige war, die Leute haben in dem Jahr, wo der Umbau während der Konichi stattfindet, von dem so gut wie nichts mitbekommen, weil die das halt relativ gut abgeschirmt haben. Das fanden wir super, das fanden wir großartig. Und als der Anbau dann letztes Jahr da war, mussten ihn die Leute zum Teil erstmal finden. Das war ganz interessant. Also zum Händlerraum haben sie dann im Endeffekt dann doch gefunden. Mhm. Und es wurde sehr gut angenommen, aber es gab halt.
Ja, also es war plötzlich sehr viel mehr Platz. Und
ja,
es war nicht mehr so überfüllt wie die letzten Male. Aha. Und es ist jetzt, glaube ich, auch, also war die eigentlich letztes Mal ausverkauft?
Den Samstag.
Samstag, okay.
Ja, genau. Also es ist ja auch so eine Geschichte. dass wir also die offiziellen Zahlen, wie sie zum Beispiel auf der Homepage verzeichnet sind, wie viele Personen für diese Halle zugelassen sind, das gilt dafür, wenn zum Beispiel komplett alle Räume bestuhlt sind. Also das ist quasi die Zahl der Räume, wie viele Stühle dorthin passen.
Und also bei uns großen Saal so 1000, oder?
Im großen Saal sind es 1800, also mit der aufsteigenden Bestuhlung. Mhm. Und bei uns ist es ja so, wir haben die Fluktuation. Es sind ja nie alle Gäste gleichzeitig, alle Besucher gleichzeitig in der Halle. Das ist die eine Geschichte. Zur anderen, wir nutzen ja nicht nur die Räume, dass da Leute sitzen, sondern wir haben auch viele unbestuhlte Räume, beziehungsweise die ganzen Gänge werden ja auch genutzt. Das heißt, wir dürfen schon mal viel, viel mehr Leute reinlassen. Allerdings natürlich dadurch, dass wir jetzt so viele reinlassen dürfen, sind die Sicherheitsauflagen sehr, sehr groß. Das werden viele Besucher letztes Jahr mitbekommen haben im großen Saal, im Festsaal, dass die Feuerwehr da stand und dann hieß, alle Plätze besetzt, ja, aber wir stellen uns an der Seite. Nee, das ist nicht möglich, ihr blockiert den Gang. Wenn einer aufsteht und geht, dann dürft ihr reingehen und euch da hinsetzen. Aber wir müssen uns daran halten einfach. Das ist wirklich so, auch die Leute, die immer die Treppen, die sich auf die Treppen setzen, die blockieren auch Fluchtwege. Also wir können es gar nicht oft genug sagen, Leute, setzt euch bitte nicht auf die Treppen, das sind Fluchtwege. Aber, ja, also das führt dann halt einfach auch nur zu Problemen. Kann natürlich auch dazu führen, dass dann die Feuerwehr sagt, Mensch, oder das Ordnungsamt, die Leute sitzen bei euch ständig auf den Treppen, das ist vielleicht besser, wenn wir plötzlich mal wieder weniger Leute reinlassen. Also es wäre natürlich auch eine Konsequenz, mit der wir und die Besucher, die dann keine Karten mehr bekommen, leben müssten.
Ja gut, ich meine, das ist klar, also dass man, wenn man größer wird, halt dann auch einfach deutlich strengere Auflagen hat, mit denen man dann auch irgendwie umgehen können muss. Also ich glaube, so als kleines Treffen kann man ja viele Sachen so ein bisschen lockere handhaben, aber jetzt irgendwo für so eine Konichi, die dann doch irgendwo eine gewisse Macht in so einer Stadt ist, dann klar, also ich hatte es ja damals irgendwie beim Wahlkampf mitgekriegt, wo es dann irgendwie so dieses Machtduell mit irgendeiner Wahlkampfveranstaltung mit Gerhard Schröder gab oder so, wo es dann irgendwie stimmt. Was war die Frage, ob wir dann den Vorplatz benutzen dürften oder nicht?
Ja, genau, weil dann die Frau Merkel kam ja dann auch noch vorbei und dann hieß es plötzlich, wir müssen den ganzen Vorplatz sperren, da darf keiner mehr sein, weil die vorbeifährt. Und wir haben sie alle angeguckt, das sind Jugendliche. Ich glaube kaum, dass die mit Schusswaffen rumlaufen und darauf achten werden, ob da Frau Merkel vorbeifährt. Zumal das ein Zeitpunkt war, wo sie noch gar nicht Kanzlerin war. Und ich glaube, da kannte sie auch von unserem Publikum nicht wirklich jemand. Also, aber die Zusammenarbeit und mit dem Ordnungsamt, mit der Polizei, mit der Feuerwehr vor Ort, die klappt hervorragend. Die stellt sich auch schon komplett auf die Konichi ein. Wir werden auch schon direkt immer angeschrieben. Normalerweise mussten wir immer auf die alle zutreten. Inzwischen werden wir direkt angeschrieben. Da haben sich also die Ansprechpartner und die Organisatoren, die dann immer mit denen zusammenarbeiten, die kennen sich dann schon sehr gut. Die wissen, ah Mensch, da ruft der Herr Alburg an, ganz klar, weil ich weiß, was der will. Und da braucht man dann sich nicht mehr ewig vorstellen. Oder wenn ich mal in Kassel anrufe, sei es um für die Ehrengäste Restaurantplätze zu buchen oder Führungen, dann, ah ja, die Konichi, ja, die kenne ich, meine Tochter geht da auch immer hin. Und das ist schon toll. Also und wir sind auch wirklich integriert in Kassel. Das ist das finden wir super und das halt die.
Ja, wir kriegen ja auch jedes Mal irgendwie von Stadträten oder Bundestagsabgeordneten Besuch.
Ja.
Also so diese Märchen-Miets-Manga-Ausstellung damals wurde ja besucht und so.
Genau, und wir versuchen natürlich auch in Zusammenarbeit mit der Stadt zu ermöglichen, dass mehr Besucher, also dass sich alle Besucher bei uns wohlfühlen, was ich zum Beispiel, ich war auf der Japan-Expo mit vielen Leuten gesprochen, die einfach europaweit auf diverse Cons gehen und die sind total begeistert von der Konichi zum Beispiel. Das ist ein riesen Pluspunkt, gerade für Ausländer ist, dass halt das NVV-Ticket mit da drauf ist, öffentliche Verkehrsmittel, dass die vom Hotel sich nicht die Gedanken machen müssen, wie komme ich zur Con? Ach, ich steige einfach in die Straßenbahn, weil das Ticket ist ja dabei. Da haben wir zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit der Stadt, haben wir die Taktung extra erhöht mit den Strafe die Straßenbahnen, dass halt die Konichi-Besucher dann nicht 20 Minuten, sondern 10 Minuten auf die Straßenbahn warten, beziehungsweise gerade am Sonntag, wenn normalerweise weniger Straßenbahn fahren, extra viele fahren, beziehungsweise der Bus zum Zeltplatz auch, haben wir auch die Taktung verstärkt. Also, dass wir da mehr Service bieten für die Besucher und halt immer mehr Leute stellen Privatzimmer zur Verfügung für Konichi-Besucher. Das ist auch sehr nett.
Ja, ich glaube, das wollte ich auch noch irgendwann bei uns auf der Webseite im Eventbereich einbauen. Also das wurde ja häufig gewünscht, dass man da so eine Möglichkeit hat, wie genauso wie man Mitfahrgelegenheiten suchen kann, halt dann so, ja, private Unterkunftsmöglichkeiten. Ich finde, muss man ein bisschen sich überlegen, wie man das dann designt.
Dieses Couchsurfing quasi.
Ja, so ein bisschen in diese Richtung, genau. Ja. Muss man sich ein bisschen überlegen, wie man das macht, weil, also ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht bei einem komplett Unbekannten irgendwie, also es ist schon immer so ein etwas, ich hätte da gewisse Vorbehalte wahrscheinlich, Aber na gut, muss man mal sehen, wie man das macht. Also es,
das kommt sicherlich gut an. Also die eine Frau, die tatsächlich einen Brief geschrieben hat an die Konichi, ich biete mein Wohnzimmer an, da habe ich auch überlegt, sie hat halt ihre Handynummer, ihre E-Mail-Adresse, ihre Adresse und so weiter alles angegeben und dann habe ich im Endeffekt echt mich schwer getan, was, wie verkaufst du das jetzt? Dann habe ich dann halt eigentlich nur noch ihre Festnetztelefonnummer angegeben, weil ich mir dachte, das hat bestimmt einen Anrufbeantworter und im Endeffekt hat sie dann gar nicht so viele Anrufe drauf gehabt, aber das Zimmer ging sehr schnell weg.
Ja, wobei das wird ja dieses Jahr wirklich ein Thema sein, wenn da gleichzeitig die Documenta ist.
Ja, allerdings, also vor 5 Jahren hatten wir die Documenta ja auch gleichzeitig mit der Konichi und da hatte die Stadt extra eine Zeltstadt gebaut, eine richtige, also feste Zelte mit Holzboden und sanitären Einrichtungen und einen kostenlosen Shuttle. Und dieses Jahr gibt es extra auf Kassel Touristik, gibt es ja die Unterseite Unterkünfte und wenn man dann anklickt Privatzimmer, dann findet man massig, auch noch zur Konichi und vor allen Dingen günstig. Also einfach mal draufschauen.
Gut, dann denke ich mal, war das jetzt so das Wichtigste zum Thema Konichi. Und dann würden wir mal so langsam zu dem anderen Thema kommen, das dir ja, glaube ich, auch sehr wichtig war.
Ja.
Das, also es ist ja gewissermaßen auch immer noch Themenbereich Konichi und zwar geht es jetzt um die GEMA. Und ich glaube, das Beste ist, wenn du einfach mal kurz sagst, was da jetzt so, also euer Problem damit jetzt ist. Also
für die GEMA zahlen wir relativ einen hohen Betrag, dadurch, dass die Konichi ja so viel Fläche hat, die bespielt wird. Also sei es der Festsaal, der Karaoke-Raum, die unzähligen Videoräume. Das muss ja alles mit der GEMA abgerechnet werden. Und klar, ist natürlich auch bei uns im Budget fest verzeichneter Betrag und wird auf die Tickets umgelegt. Jetzt ist es so, nachdem die neuen Tarife bekannt wurden, haben wir uns natürlich gesagt, Mensch, wir müssen vorausdenken und haben einfach mal eigentlich nur aus Spaß und sind gesagt, ja, schauen wir mal, wie viel das jetzt kostet mit den neuen Tarifen. Zumal auf den ersten Blick haben wir uns gefreut, nur noch eine Tariftabelle, nicht mehr mit dem Hin- und Herspringen, was relativ anstrengend war.
Also vorher gab es ja irgendwie Dutzende verschiedene Tarife, die man sich dann irgendwie zusammenmixen musste, oder?
Genau, sind wir jetzt eine Karnevalsveranstaltung, sind wir ein Live-Event und dergleichen. Also das mussten wir uns selber erstmal richtig durchfuchsen. Also ich glaube, da braucht man teilweise ein Diplom bei den alten Tarifregelungen. Und da war ja damals der Joachim noch so gut gewesen und hat dann sich mit einem GEMA-Berater getroffen hier in München und da wurde ihm das alles nochmal so erklärt und da hat man ein bisschen Unterstützung. Ja, mit den neuen GEMA-Tarifen, der einfachen Tabelle, ist es auch einfach mal um einiges teurer geworden. Und das ist halt jetzt plötzlich 200% Steigerung, wo wir natürlich auch das Argument vorbringen, wir sind eine Veranstaltung für Jugendliche, für Junggebliebene. Und wir können nicht von einem Schüler erwarten, dass er diese Kosten plötzlich tragen muss, von einem Jahr aufs andere. Also,
naja, wie viel macht es am tatsächlichen Ticketpreis denn aus? Also irgendwo im Weblog wurde es ja dann mitunter so verstanden, als würde jetzt das Konichi-Ticket dadurch plötzlich 300-400% teurer. Ich meine, das ist natürlich nicht so.
Nein, natürlich nicht.
Aber also, ich meine, es ist ja jetzt die Frage, von welcher Basis man ausrechnet. Ich meine, manche Disco-Betreiber sagen, okay, es ist jetzt bei ihnen steigt es jetzt dadurch um 1000%. Aber das ist natürlich dadurch, dass die extrem wenig vorher gezahlt haben und jetzt normal viel, dann dadurch kommt es halt so
zustande. Ja, natürlich. Das wird natürlich nicht auf einzelne Ticketarten, wenn dann, wir wissen ja noch nicht mal, ob die Erhöhung kommen. Momentan läuft die Petition.
Ja.
Wenn die dann kommen sollte, weiß natürlich jetzt erstmal im Moment niemand. Die GEMA geht ja leider davon aus. Ist einfach so, es wird ja dann nicht umgelegt auf eine Ticketart. Wir versuchen das natürlich auszugleichen, dann gleichmäßig, wenn überhaupt, zu erhöhen. Also, aber das ist jetzt momentan alles noch, steht in den Sternen und wir schauen einfach mal, was draus wird.
Also rein von der Größenordnung, also so wie es im Tarif steht, geht das ja, berechnet sich das ja, glaube ich, irgendwie nach der Quadratmeterfläche und irgendwie auch vom Ticketpreis.
Genau, das, Ticketpreis und Quadratmeterfläche und Spiellänge.
Und ich denke, so die große, grobe Größenordnung, um die es geht, ist so ungefähr 10%, knapp irgendwie um diesen Bereich von dem. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es ist ja nicht bloß die GEMA, die man zahlen muss. Also man hat ja irgendwie schon wirklich verschiedene Sachen. Also ich meine, es ist die GEMA-Tarife, dann gibt es ja noch verschiedene andere Verwertungsgesellschaften wie die GVL. Und ja, ich denke, es lohnt sich schon halt jetzt noch einmal ein bisschen nochmal einen Schritt zurück zu machen und jetzt nochmal kurz zu erklären, was jetzt die GEMA eigentlich ist. Mhm. Weil, also das hatte ich jetzt auch in diesem Blogposting, das damals geschrieben worden ist, dann geschaut. Da wurde ja dann mitunter die GEMA mit der GEZ verwechselt. Und ich glaube, das sollte nochmal kurz einfach erklären, was die GEMA jetzt eigentlich so macht. Weil, also erst einmal GEMA und GEZ, mal abgesehen von den ersten beiden Buchstaben, haben die überhaupt nichts miteinander zu tun. Und außer, dass es vielleicht irgendwie was mit Medieninhalten zu tun hat und dass man zahlen muss.
Mhm. Genau, mit Gebühren.
Der große Wobei Lehrer. Ja nicht einmal dasselbe. Also bei der GEZ muss ja jeder irgendwie als Privatperson dann zahlen und bei der GEMA ja normalerweise der Veranstalter. Also das ist ja. Und also bei der GEMA, es geht ja erst einmal nicht um Musik allgemein, sondern speziell um die Rechte, die der Komponist und der Musikautor, also der Texter und so hat. Mhm. Und also um jetzt ein Musikstück abspielen zu dürfen, reicht es ja nicht, sich bloß die GEMA lizenzieren zu lassen, sondern man braucht auch noch die Rechte daran, dass jetzt derjenige, der das aufführt, dessen Genehmigung braucht man ja auch noch.
Ja.
Und es hängt davon ab, wie das ist bei einer Musikgruppe, die jetzt auf der Konichi auftritt. Dadurch, dass die aufführen, haben die ja quasi ihre Zustimmung gegeben, dass es da ist.
Ja, das stimmt.
Während wenn man jetzt irgendwie eine CD abspielt oder so, dann ist ja derjenige, der das gesungen hat, nicht der da vorne steht und dann, das heißt, den muss man dann wieder gesondert vergüten. Und da gibt es halt wieder eine andere Verwertungsgesellschaft, die GVL, die dann wiederum irgendwie über die GEMA abgerechnet wird, die dann beides irgendwie eine gemeinsame Verwertungsgesellschaft, die ZPÜ, die Zentralstelle für private Überspielrechte oder so, dann haben. Das sind dann wiederum diejenigen, die jetzt dann bei Musikkassetten, bei CDs, bei iPhones und so weiter halt dann diese Lehrmediengebühren einziehen und das dann wiederum weiterverteilen. Also das ist ein recht interessantes Konstrukt, das es da gibt, verschiedene. Wobei ich finde es interessant, dass halt wirklich so gezielt die GEMA die ist, die sie jetzt so momentan diesen richtigen Shitstorm hat.
Ja, natürlich, weil sie diejenige, die ist nach außen hin einfach auch die Tarife abkassiert. Also und die quasi und
auch
die
halt auch wirklich aktiv dahinterher ist. Ja,
also ja so. Zumal, aber was ich dann halt zum Beispiel bei uns ist es so, wenn wir die GEMA abrechnen, dann gibt es einen Bogen zum Ausfüllen und dann heißt es, ja, was haben Sie denn alles abgespielt? Kassette, MP3, lief das nur im Hintergrund oder auf der Bühne und ja, und ach so, wenn jemand aufgetreten ist, dann wollen wir bitte schön die Playlist haben. So, und dann frage ich mich, gut, wenn ich die Playlist einreiche, dann könnt ihr ja ungefähr abschätzen, wo kommt der Song her, wer hat den komponiert, wer kriegt da jetzt das Geld für? Aber wo ich nur ankreuze, da wurde eine CD gespielt, da wollen die nichts von haben. Das heißt, wer bekommt am Ende tatsächlich Geld? Weil die fragen nicht, welche Musik-CD das war, welche Lieder da gespielt wurden. Und das ist ja der Großteil der Konichi, bis auf die Band, wo wir die Songliste angeben. Geben wir zum Beispiel Karaoke, wird auch nicht angegeben, was wird alles gesungen.
Und also das sind ja bei der Konichi sogar noch zwei Probleme, also Kritikpunkte, die es da jetzt gibt. Also das, was du jetzt ansprichst, ist ja, dass es dieser Verteilungsschlüssel etwas undurchsichtig ist. Also die Konstruktion ist ja die, dass die GEMA als ein Ansprechpartner für die Konichi, für beliebige Personen da ist, damit jemand, der jetzt Musik nutzen will, nicht mit jedem einzelnen Urheber irgendwie in Verhandlung treten muss. Ich meine, das wäre ja sonst, wenn es jetzt die GEMA nicht gäbe, eigentlich das, wie es laufen müsste. Da müsste man quasi jeden Musikverlag kontaktieren. Hallo, dürfen wir das? Beziehungsweise dann halt nicht bloß den Verlag, sondern auch die Komponisten, weil das sind ja möglicherweise Coverversionen. Und das ist irgendwie, das will man ja eigentlich auch nicht. Also wahrscheinlich wird es dann sonst so laufen, dann man zahlt halt eigentlich gar nichts gut. Mhm. Und man wartet halt darauf, dass dann, ja, die realistische Alternative wäre, dass dann halt irgendwelche Abmahnanwälte rumlaufen würden und ich meine, die Abmahnindustrie gibt es ja. Also von daher ist ja grundsätzlich die Idee, eine GEMA oder so zu haben, die einem dann ja auch das lizenzieren muss, ja erst einmal gar nichts Schlechtes. Weil
das funktioniert ja in Frankreich wohl ein bisschen besser. Ich habe mich mit einem französischen Musiker unterhalten und die bekommen tatsächlich am Ende des Tages auch wirklich tatsächlich das Geld dann zurück. Zwar ist es für die dann auch relativ viel Papierkram, wo man sich hinsetzen muss, aber halt die als Künstler müssen ein bisschen mehr tun dafür, aber sie bekommen am Ende dann mehr als...
Das ist interessant, dass du das jetzt wegen dem sagst, weil ich hätte jetzt Frankreich gerade wegen dem anderen Punkt nämlich auch noch so als bessere Alternative dann gesagt, nämlich weil ein weiteres Problem aus Künstlersicht ist ja die, dass du ja als Künstler dich komplett an die GEMA verkaufst.
Ja.
Also es ist ja nicht möglich, dass du jetzt sagst, okay, bei den meisten Werken, die ich jetzt komponiere, lasse ich mich jetzt durch die GEMA vertrete, aber ich tue jetzt hin und wieder mal einen Song komponieren, der ist mir so wichtig, dass der weit verbreitet wird, dass ich den allen kostenlos hergebe. Mhm. Also das ist ja an sich was, denkt man, das wäre was total normal ist, dass man als Künstler auch mal die Möglichkeit hat, irgendwas herzuschenken, aber das ist dann einfach nicht mehr möglich. Creative Commons oder so sind ja dann die Lizenzen, die da recht beliebt sind, aber in Deutschland ist es wirklich so, ist nicht. Mhm. Also einmal GEMA, immer GEMA gewissermaßen und wenn dann komplett. Und ich denke, da ist es in Frankreich auch so, dass es da so diese Möglichkeit gibt, dass dann Künstler bei einzelnen Werken sich da anders entscheiden können.
Ja. Ich glaube halt einfach, die GEMA ist relativ unbeliebt, einfach weil man immer das Gefühl hat, von dem Geld, was man zahlen muss, kommt halt wenig beim Künstler an und es geht halt viel für Verwaltung drauf.
Ja, das ist nämlich auch so ein Punkt, die haben Verwaltung gewaltig zurückgestockt. Also es gibt zum Beispiel für Baden-Württemberg und Bayern nur noch ein Büro in Nürnberg. Früher gab es ja in zig Städten Büros für die GEMA. Was es natürlich dann einfach gemacht hat, mal einen Termin zu machen, vorbeizugehen. Das ist jetzt eigentlich auch nicht mehr der Fall. Und da fragt man sich auch, also Verwaltung zurückgestockt ohne Ende und plötzlich wollt ihr mehr Geld. Für was? Damit ihr eure Vorstände da finanzieren könnt. Also.
Na gut, die Vorstandsgehälter, ich meine, die machen jetzt prozentual wenig aus, aber sind natürlich schon auch sehr, ich könnte gut davon leben, ja.
Ja, also wenn man bedenkt, dass es eigentlich eine Gesellschaft dazu ist, die Künstler zu vertreten. Ja, klar, genau.
die nicht wirtschaftliche Zwecke verfolgt.
Genau.
Ja. Also. Ja klar, und ich meine, ein weiterer Punkt wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie alt die Verwertungsgesellschaft in Frankreich ist, aber die GEMA ist ja durchaus schon recht alt. Mhm. Gut, gegründet wurde sie ja September 33, wo man ja der geneigte Leser dann wahrscheinlich schon seine eigenen Schlüsse draus ziehen kann. Da hieß sie noch anders, aber es ist die GEMA gewesen. Also das Ganze hat sich ja so Anfang letzten Jahrhunderts dann erst etabliert. Damals war es ja schon so, dass es relativ viele technische Umbrüche gab. So wie man jetzt heute sagt, okay, jetzt dank Internet ist das jetzt alles so leicht zu vervielfältigen, hieß es halt damals, als dann das Grammophon erfunden wurde, dann plötzlich, ja, jetzt ist Musik plötzlich überall verfügbar und man kann es überhaupt nicht mehr kontrollieren. Und genau deswegen wurde ja damals dann die GEMA auch gegründet, um jetzt da für jemanden, der jetzt Musik nutzen will, halt einen Ansprechpartner zu haben. Mhm. Aber klar, ich meine, es kann natürlich durchaus sein, dass das da auch ein bisschen eingerostet ist, dadurch, dass es schon so alt ist.
Also da ist, glaube ich, auch mal so ein bisschen so ein Aufräumen beziehungsweise Neuverhandlung der Tarife einfach mal vonnöten, weil zumal...
Ich meine, im Prinzip könnte man ja sagen, so die Künstler, die könnten das ja selbst bestimmen. Das ist ja quasi ein Verein und da gibt es ja Mitglieder und die können darüber abstimmen. Nur ist da natürlich jetzt, das ist auch ein weiterer Kritikpunkt an der GEMA einfach, dass da die Organisation nicht wirklich demokratisch aufgebaut ist. Mhm. Also, dass man so seine 65.000 Künstler hat, die davon irgendwie Tantiemen kriegen, davon allerdings bloß 5.000 irgendwie wirklich voll stimmberechtigt sind. Ob du stimmberechtigt bist oder nicht, hängt vor allem auch davon ab, wie viel du bisher von der GEMA gezahlt bekommen hast.
Ja.
Was eine etwas verquere Logik ist, aber ja. Gut, also, aber es ist natürlich deswegen auch das Problem, du kannst von staatlicher Seite her auch nicht einfach mal so eben sagen, lieber GEMA, mach's doch lieber anders. Also ich meine, das ist ein privater Verein, die man jetzt nicht eben so mal eben als Gesetzgeber einfach umgestalten kann. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem dahinter.
Deswegen hoffen wir ja, dass also der momentane Stand der Petition ist so, dass die Grenze erreicht wurde, dass es vor dem Petitionsausschuss vorgelegt werden kann. Der nächste Schritt ist natürlich, dass der Petitionsausschuss entscheidet, okay, wir müssen es vor den Bundestag bringen und dann, dass natürlich dann im Bundestag nicht gerade Fußball läuft, wenn sich die Leute darüber unterhalten.
Das hatten wir beim letzten Podcast schon, genau. Ja, klar, aber ich denke halt, selbst der Bundestag kann da gar nicht so viel machen, weil ich meine, das ist ein privater Verein. Es könnte allenfalls ran an das Prinzip der GEMA-Vermutung. Ich meine, das ist ja so ein ganz wesentliches Element, was jetzt durchaus auch ein Problem bei der GEMA ist, halt diese GEMA-Vermutung. Also dass, wenn jetzt irgendein Musikstück da ist, dann wird einfach standardmäßig auch vom Gesetz her angenommen, dass der zur GEMA gehört. Mhm. Das heißt, wenn da irgendwie ein unbekannter Künstler was macht, ein Musikstück, dann wird einfach standardmäßig ausgegangen, ja, da wird die GEMA schon dagegen sich darum kümmern.
Ja,
und das haben wir natürlich jetzt, das ist bei uns jetzt bei dem Bereich mit den Hörspielen auch so ein Problem. Wir lassen es überhaupt nicht zu, dass wir irgendwie Musik dann in die Hörspiele mit einbindet. Das ist ja durchaus auch sehr kritisiert worden, als wir den Bereich eingeführt haben. Aber es kam halt auch der Vorschlag, dass man doch dann nur GEMA-freie Musik zulassen könnte. Aber das Problem ist halt, das ist ja im Prinzip richtig. Also es gibt ja GEMA-freie Musik. Aber das Problem ist halt wirklich, du musst es nachweisen, dass der Künstler damals nicht bei der GEMA ist und nicht in der Zwischenzeit der GEMA beigetreten ist. Und ja, das ist halt schon schwierig. Also
da in den USA ist es zum Beispiel so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die GEMA, also die haben ja auch eine eigene GEMA, die heißt da wahrscheinlich anders, aber dass die Künstler das bekommen, wenn von denen ein Song gespielt wird. Das gilt allerdings nicht für Coverversionen. Und deshalb sparen sich die Studios ein Heidengeld, wenn irgendwo im Film im Hintergrund ein Radio läuft, sagen wir mal ein Elvis-Song, dann ist das nie Elvis, der dort singt. Das sind immer Coverversionen. Damit die einfach keine Tantiemen da zahlen müssen. Also könnt ihr ja vielleicht ist es ja in Deutschland ist es leider nicht so, aber es wäre halt eine Alternative, dass dann plötzlich die Anni sich hinstellt und My Heart Will Go On singt.
Gut, nee, das macht ja gerade hier
super.
Naja, das wäre ja, die Analogie wäre ja da die GVL, weil gerade GEMA, da geht es ja gerade nicht um denjenigen, der tatsächlich singt, sondern denjenigen, der den Song komponiert hatte.
Mhm. Und also, die sind ja meistens in dem Fall bei Elvis wahrscheinlich schon verstorben.
Aber noch nicht seit 70 Jahren. Außerdem ist Elvis noch nicht. Okay. Nee, okay. Also wie gesagt, ich war ja jetzt bei unserem Bereich und ich meine, ich hatte ja tatsächlich jetzt die letzten Tage auch überlegt, also ich wollte ja ursprünglich hier Habba Habba Suzut einspielen und habe mir mal so gedacht, hey, das kann doch gar nicht so schwer sein. GEMA, auf deren Webseite, da gibt es sogar einen extra Tarif für Podcasts, klingt eigentlich so ganz gut und das ist auch durchaus realistisch, der Preis. Also man zahlt da, wenn man jetzt Songs in dem Podcast verwendet, zahlt man 10 Euro, also so bei dem billigsten Tarif 10 Euro pro Monat. Mhm. Das finde ich okay. Irgendwie, es war dann etwas uneindeutig in der Formulierung. Ein Podcast darf maximal 30 Minuten lang sein, wo ich mich, also man zahlt je nachdem, wie viele Songs man spielt, sowieso. Aber trotzdem gibt es diese Beschränkung, dass der Podcast insgesamt mit dem redaktionellen Teil maximal 30 Minuten lang sein darf. Wo, hä, warum denn das?
Ja.
Dann habe ich versucht, da anzurufen. Da hieß es, nein, die betreffende Stelle, die hat kein Telefon. Da kann man bloß per E-Mail ran schreiben. Ja. Habe ich gemacht. Habe ich eine Woche später nochmal gemacht. Kam immer noch keine Antwort. Keine Ahnung. Außerdem genauso heißt es dann, es ist 10 Euro pro Monat, die man zahlen muss. Heißt es jetzt, solange ich jetzt die Episode dann runterladbar machen, muss ich das dann auf ewig 10 Euro pro Monat zahlen? Ja. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe keine Antwort bekommen.
Das ist ja auch mit der neuen Tariftabelle. Auf den ersten Blick wirkt die ja sehr durchsichtig, leichter zu berechnen. Man berechnet halt aus dem Eintrittspreis, den höchsten Eintrittspreis übrigens, und der Gesamtfläche, die bespielt wird, also das ist dann halt bei der Konnichi der Festsaal und die diverse andere Räume, die dann zusammengerechnet werden, die werden beziehungsweise einzeln angegeben. Und jetzt ist es so, ich bezahle für den gesamten Festsaal, für den gesamten Zeitraum, also den ganzen Samstag, das sind 11, 12 Stunden, wo dann der gesamte Festsaal bespielt wird. Aber selbst wenn ich nur die Programmpunkte einzeln aufzähle, dann wird dieser Antrag wird ewig, ewig lang. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, wieso zahle ich für einen Festsaal, wenn ich weiß, okay, zu einem bestimmten Programmpunkt ist er nur halb voll. Also das sind dann wieder die unfairen Berechnungen, wo man sagt, kann man da nicht Abstriche machen oder beziehungsweise wir haben ja auch Pausen dazwischen, wo nichts gespielt wird. Kann man die wieder runterrechnen? Nee, es wird alles, das sind die Anträge dann irre lang. Also das ist, oder wenn man dann angibt, ja, die eine Stunde haben wir aber nur GEMA-freie Musik gespielt, dann müssen wir wieder extra Anträge stellen und
genau, und dann war das ja auch wieder bloß der erste Schritt, weil wie gesagt, jetzt bei dem Podcast, es gäbe ja auch noch die GEMA, also zumindest es gäbe noch die Aufführungsrechte, wo es irgendwie nicht ganz klar ist, ob da jetzt die GVL überhaupt der richtige Ansprechpartner ist. Also in der Vergangenheit hatte die GVL gesagt, nee, sorry, wir haben überhaupt nichts mit Podcasting zu tun. Was jetzt im Prinzip heißen würde, okay, wir müssten wieder zu den Studios gehen und das mit denen irgendwie aushandeln oder halt darauf hoffen, dass es keine Abmahnanwälte gibt, die jetzt sich daran aufregen. Allerdings irgendwie scheint so, dass die GVL jetzt gerade im Februar diesen Jahres einen neuen Vergütungsvertrag mit den Künstlern dann ausgemacht hat. Und in dem steht drin, dass sie sich jetzt die Rechte für Podcasts zusichern lassen. Allerdings gibt es überhaupt keine Auskunft von der GVL darüber, ob das jetzt heißt, dass man das jetzt in Zukunft über sie lizenzieren kann. Ich weiß es nicht. Aber gut, jetzt dieses Mal können wir leider eh keine Musik bringen.
Ja. Naja, lassen die Stifte fallen. Ich glaube,
das ist häufig wirklich einfach so das Ergebnis. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ausschaut. Manchmal denke ich mir, dann lässt man halt die Sache mit der Musik.
Können wir gerne machen. Also dann gibt es keine Karaoke mehr, keine Videoräume mehr. Und ja, im Festsaal ist dann Gebärdensprache wäre noch die Alternative. Ist bestimmt sehr hübsch, sehr elegant. aber ob das dann so gut ankommt. Stimmt, und ach ja, und dann bitte nicht singen, still, ne?
Ja. Ja, nicht singen, stimmt. Nee. Und wehe, ne, wenn dann sprechen die Helfer die Besucher an, nicht singen hier, singen draußen, nicht auf dem Gelände. Super, stelle ich mir super lustig vor. Kommt bestimmt gut an. Ne?
Oh, der Handy-Klingelton, das ist ein Song, schnell ausmachen.
Ja, den kannst du dir sogar tatsächlich wieder über die GEMA und die GVL lizenzieren. Da haben die spezielle Tarife dafür, für Handy-Klingeltöne.
Ja, sind ja schon ein bisschen älter. Aber ja, kann gut sein, dass das mit den Podcasts halt erst irgendwie gemanagt werden muss.
Ja, ja, genauso bei der Hörspielsektion. Da gibt es jetzt halt zwei Tarife bei der GEMA, die relevant sind. Halt zum einen ist es Hintergrundbeschallung für Websites. Da ist der Tarif wieder relativ human. Da sind wir so im Bereich von, also bis zu 120.000 Zugriffe pro Jahr sind es das so 150 Euro. Also wieder was, was man halt dann schon mal zahlen kann. Aber dadurch, dass man die Sachen halt wieder runterladen kann, gibt's dann nochmal einen zweiten Tarif, wo allerdings keiner wieder so richtig weiß, was es ist. Also ich habe da mit der GEMA übrigens der Stelle in München, also es gibt schon noch eine Stelle in München, aber halt
die ist, nicht mehr offiziell.
Die ist dann für Multimedia-Sache irgendwie zuständig und die konnten es mir nicht so richtig sagen, ob sie da, also ob unter welchem Tarif das jetzt fällt. Ich soll ihnen mal genauer erklären, wie das ist und ja, mal sehen. Aber also so den Tarif, den sie mir dann ursprünglich mal gesagt hatten, wäre dann so pro Download 10 Cent. Das ist schon empfindlich, muss ich sagen. Also, das summiert sich doch ganz schön schnell hoch.
Ja.
Pro Musikstück natürlich dann. Also
ja, natürlich.
Mehrere. Also, ja.
Okay.
Naja, gut.
Ja, schön. Wunderschön, um das mal gesagt zu haben.
Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, es ist ja nicht nur so, dass der GEMA-Tarif steigt, Stromgebühren steigen. Gut, wir zahlen keine Heizkosten, das ist schon mal fein. Aber Müllentsorgung steigt, alles.
Na, hoffentlich ja, seit dieser Müllentsorgaktion von unseren Fans ja hoffentlich nicht, oder?
wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also, es ist so.
Also, die Aktion hat primär ästhetische, nicht unbedingt wirtschaftliche Hintergründe, oder?
Es ist so, wir haben, wir von der Konichi, wir zahlen einmal die Hausreinigung, also das sind die Putzkräfte, die im Haus selber in der Halle unterwegs sind. Und dann zahlen wir natürlich für die eigentliche Müllentsorgung, weil der Müll, der aus der Halle rausgeschafft wird, der wird in eine Tonne geworfen. Und diese Tonne, dafür zahlen wir. Und da zahlen wir nach Kubikmetern. Das heißt, je mehr Müll anfällt, desto mehr zahlen wir. Und es ist die Kubikmeterzahl ist tatsächlich jedes Jahr gestiegen. Und es ist dann für uns ist es natürlich eine Erleichterung, wenn die Leute anfangen, also allgemein einfach ihren Müll mitzunehmen, weil dann sparen wir zum Beispiel Geld, weil wir auch Geld dafür zahlen, dass für Samstagmorgen und Sonntagmorgen und am Montagmorgen 10 Leute den Park durchkämmen und aufräumen, weil wir sonst von der Stadt von Ordnungsamt verklagt werden, weil es Konichi-Besucher sind, die den Stadtpark verunreinigen. Also das haben wir auch schon, ich habe schon wütende Anrufe montags morgens bekommen, das ist sehr nett. Und also das sind halt alles Gebühren, die wir zahlen müssen, einfach um bei der Stadt weiterhin ein gutes Standbein zu haben und halt nach außen hin ein besseres Bild zu bringen. Natürlich ist es gut, wenn alle ihren Müll mitnehmen und tatsächlich die Tonnen nutzen, die da sind und es nicht alles daneben werfen, weil es ist übrigens, es gibt eine Geldstrafe für Leute, die Waschbären in Kassel füttern. Und wenn ihr den Müll in die Eimer werft, dann füttert ihr quasi die Waschbären.
Sehr schön.
Gut, also ich denke, wir hatten jetzt letztes Mal den Podcast mit diesem Thema beendet. Ich glaube, das ist ein gutes Thema, um Schluss zu machen.
Mit der Waschbärenfütterung.
Genau, mit der Waschbärenfütterung.
Also zum Thema Müllentsorgung, ja, ne? Da ist mir noch eine super lustige Anekdote eingefallen. Wir hatten das tatsächlich.
Ach so, dir auch, mir auch noch.
Mir auch, ja noch. Es tut mir leid. Aber bei der Animuk müssen wir auch ganz normal die Müllcontainer bezahlen. Und dann hatten wir das erste Jahr, wir haben so top motivierte Helfer. Ich bin wirklich jedes Mal wirklich so froh, dass sich da so viele Leute finden. Und da hatten wir Kontüten und die haben wir gesponsert bekommen von RTL 2 und die standen überall rum. Und unsere Helfer sind rumgelaufen und haben die aufgesammelt, weil die halt die Wiese beschmutzt haben und haben die weggeworfen. Und da waren die wohl ein bisschen zu schnell, weil in einer dieser Kontüten war noch ein Handy. Ja. Und dann haben zwei Besucher diesen Müllcontainer sozusagen, standen am Müllcontainer, haben sich versucht, auf dem Handy anzurufen, ja, was allerdings auf lautlos war und haben versucht, ihr Handy summen zu hören. Das war klasse. Super. Ja. Werde ich nie vergessen.
Ja, bei uns ist es eine Müllpresse, damit halt einfach die Mülltonne an sich wäre relativ schnell voll und dadurch haben wir natürlich eine Müllpresse und sobald was reingeworfen wird, macht die mal kurz an, dass beim nächsten Mal der reinschmeißt, Da wäre das Handy schnell dahin gewesen.
Keine Chance gehabt, aber sie haben es auch leider nicht gefunden, muss man dazu sagen. Es hat alles nichts geholfen, weil in dieser Mülltonne gefühlte 10.000 RTL2-Tüten waren
da. Ja, wir haben auch einige Tüten. Wir hatten einmal das Problem gehabt, dass auch die Putzleute in der Halle Mülltüten weggeworfen haben. Also Tüten, die rumstanden. Und in der einen Tüte war, da hatte dann eine Besucherin die ein bisschen beiseite gestellt und nicht aufgepasst, so halbert hinter sich und hat sich unterhalten. Als sie dann aufstehen wollte, die Tüte nehmen, war sie weg. Dann hat sie noch gesehen in der Ferne eine Putzkraft. Im Eimer hat das gleich vermutet. Und Gott sei Dank haben wir die Tüte nämlich wiedergefunden, da war ihr Gebiss drin.
Oh, das wäre teuer geworden. Das ist natürlich auch doof.
Ja gut, und meine Anekdote ist halt jetzt auch von der Konichi 2003. Ich glaube 2003 oder 2004 und ist sozusagen einer der Schandflecken in der Geschichte des Animex. Nämlich, wir hatten ja damals den Band What's Michael für die Kon-Tüten bekommen. Und es waren ein bisschen zu viele da. Und dann hatten wir am Ende der Konichi doch irgendwie so eine Euro-Palette voller What's Michael-Bände. Und irgendwie, wir hatten schon versucht, jedem Helfer irgendwie, hättest du gern so 200 Bände, vielleicht 100, bloß 100, das ist schon geholfen und so weiter. Und jeder hat es mitgenommen. Und ich glaube, das war wirklich, wir hatten da viele 100 Euro dafür gezahlt, um Mangas zu entsorgen. Das finde ich ist ein Schandfleck, aber es ist leider wirklich logistisch ein Problem gewesen. Du kriegst die Dinger nicht anders weg. Ja. Aber du kannst nicht irgendwie eine Tonne Mangas irgendwie.
Aber wir hatten das Problem auch mit Kon-Büchern das eine Jahr, das war glaube ich 2006 oder ja, wo dann plötzlich Samstag, es gibt keine Kon-Bücher mehr. Haben wir echt alle verteilt? Ja, alle verteilt. Mensch, wir brauchen noch welche. Nee, es gibt keine mehr. Und am Ende der Konichi, ja, da haben wir dann den Raum gefunden, wo die alle standen.
Das war auch super, ja, da kann ich mich dran erinnern, ja, das war
fast ein Running-Gag. So fast so gut wie, es ist Konichi vorbei. Wir haben dann noch eine Europalette mit etwa 3000 Manga-Mixe. Die müssen nach München transportiert werden. Haben wir gar nicht dran gedacht. Da beauftragen wir mal irgendeine Spedition. Und
ja, man möchte natürlich dann immer noch die neuen Manga-Mixe direkt auf der Convention. Und der Übereifer hat gesiegt. Und sie waren auch in Kassel. Aber da mussten sie halt dann irgendwann weg. Und so in so ein paar Europaletten passen dann doch nicht in einen, was haben wir da immer? Wir haben ja keinen LKW.
So ein Sprinter.
Ja, also ich glaube, da können wir mal Zahlen nennen. Ein reiner Transport von Kassel nach München hatte uns über 1000 Euro gekostet. Ja. Also das war schon wirklich bitter.
Ja, wir hatten ja, was der Transport betrifft, es gibt ja in München ein kleines Lager, wo immer ein bisschen was herkommt. Und es gibt dann in Hildesheim das große Konichi-Lager, wo dann tatsächlich ein LKW dann auch alles herfährt. Und da war natürlich die Situation, wir müssen aus München die ganzen Sachen bekommen und da wurde ein Sprinter angemietet und da haben sich dann der Galileo und die da hingestellt und haben tatsächlich jedes einzelne Päckchen gewogen, damit halt genau nichts überschritten wird und das war auch haarscharf. Und ich glaube, das war auch die Situation, wo der Dealer dann angehalten wurde und dann machen sie mal auf, wir müssen mal gucken und er durfte alles rauspacken, was alles so schön logistisch verpackt war und...
Ja, vor allem stehen sie ja inzwischen wirklich mit so transportablen Wagen da und wir wurden auch schon gewogen. Also wir achten da schon drauf und irgendwann haben sie irgendwo die Jungs dann mal so eine elektrische Waage über eine Firma von jemandem aufgetan und mussten, weil irgendwann haben sie mal angefangen, jedes Teil zu wiegen auf so einer handelsüblichen Waage und haben das immer draufgestellt und dann in den Dings. Und irgendjemand stand daneben, nicht mit einem Taschenrechner, mit einem iPhone und hat das eingetragen. Ich dachte, ihr werdet doch nie fertig. Doch, doch. Super. Ja, es war dann auch schon so wie heute die Uhrzeit. Klasse.
Gut, jetzt zweiter Versuch. Also wir werden, denke ich, in 2, 3 Wochen, 4 Wochen, wann sich's halt wieder ausgeht, dann wieder eine neue Folge machen und dann wieder mit mehr Online- und Vereinsthemen. Ich hoffe, das hat jetzt gut gepasst. Wenn ihr irgendwie besondere Wünsche habt, wen wir als nächstes als Gast einladen sollen, sagt es ruhig. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Alles klar, vielen Dank für die Geduld heute. Auf Wiederhören.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.